Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
So viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Baby, mach sie an.
Die Bluetooth-Box.
Die Bluetooth-Box. Yeah. Hey, fest und flauschig ist hier. Hallo, herzlich willkommen. Heute ist der 14. April 2024. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag bei Spotify. Mein Kollege Olli Schulz ist mir zugeschaltet mit sommerlicher Föhnfrisur, wallendes langes Haar wie der junge Siegfried, bevor er vom Drachen geschunden wurde.
Das Quatsch, ich vermiete kleine Boote in Thailand, Alter. Ich bin ausgestiegen. Das ist schon der Look dafür. Ich trage mir Shorts, Clocks und werde nie wieder was anderes anziehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, Jan, es wird eine dieser Sendungen.
Es könnte eine dieser Sendungen werden, weil man muss dazu sagen, wir haben uns erstmal diese Woche gesehen in Wien. Es war ein Drucktag, also wir hatten wahnsinnig viel zu tun. Es war super komprimiert.
Wir waren beide einfach durchgeschallert. Du aus privaten Gründen und ich aus privaten Gründen. Nee, meine waren so halb privat.
Ja, nee, war schon beides privat, warum wir beide so ein bisschen durchgewalkt waren an diesem Tag,
haben uns trotzdem kurz gesehen, hatten uns auch nicht so viel zu sagen. Auch sowas gibt es in einer langen Beziehung. Man sitzt einfach nebeneinander, fühlt sich wohl und schweigt, weißt du? Auch das ist ein Zeichen.
Blöd, wenn dabei halt ein Gespräch geführt werden sollte mit Grissemann und Stermann und die Kameras laufen.
Das ist natürlich ärgerlich. Aber wie gesagt, eine der Erkenntnisse im Alter, die kennst du noch früher, wenn man diese Gespräche geführt hat, ey, ich saß neulich so ein Pärchen gegenüber im Restaurant, die haben nicht miteinander geredet, wie traurig kann eine Beziehung sein? Und inzwischen weiß man, wie angenehm kann eine Beziehung sein, wenn man mit jemandem den ganzen Abend schweigend da sitzen kann und sich wohlfühlt dabei. Ja, genau. Es kommt ja darauf an, wie man sich fühlt und das übersieht man dann gerne, wenn man darüber urteilt, dass es einfach alles gesagt worden ist bei vielen Leuten.
Es gibt nichts Schlimmeres als eine Beziehung, wo man schweigt gegenüber, aber irgendwie ahnt, dass der andere erwartet, dass man was sagt. Das ist das, was wirklich belastet. Aber wenn beide cool damit sind, ist doch mega geil. Auch wenn man so langsam im Laufe der Beziehung herausfindet, dass man im Grunde genommen gar nicht so weit voneinander entfernt ist, dass man dieselben Snacks mag, dass man auch diese ganzen anfänglichen adrenalingesteuerten Beziehungsmanierismen sein lässt. Warum sollen wir noch irgendwie Badminton spielen oder in die Boulderhalle gehen, wenn wir beide sowieso nur Bock haben, auf dem Sofa rumzuliegen und zu pupsen?
Richtig. Absolut, wenn diese Phase der Beziehung eingetreten ist, dann sollte man sie auch voll auskosten. Es ist auch so, dass der Sex, übrigens, ich kenne Pärchen, die sind seit Jahren zusammen und tragen privat oder auch beruflich nur noch Jogginghose und haben trotzdem, regelmäßig.
Hast du eine Jogginghose an? Guck mal, ich habe immer eine Jogginghose.
Nee, ich habe eine sportliche Jeans heute an.
Das ist eine sportliche. Ach du Jemini, was ist denn los? Willst du noch auf dem Pferd gleich steigen oder Fashion Oliver Schulz?
Ich bin 50 und ich muss mich ranhalten. Ganz ehrlich, Kai Pflaum hat alles richtig gemacht. Jede Woche.
Oh nein!
Jede Woche Foto mit Montana Black. Irgendwie am Biken, am Tracken, mit irgendeinem YouTuber, egal. Auch ob der fragwürdige Sachen hat und sonst was gemacht hat. Und mit Rappern unterwegs im HSV-Stadion. Der macht das alles richtig. Und ich will langsam auch mal zeigen, dass ich bereit bin. Für die junge Crew da draußen. Hier liegen TikToker und so. Wenn ihr witziges Video mit ihm mal machen wollt, wo ich dann durchs Bild laufe und nochmal in Schulzkowski oder so eine Rolle mache. Ich biete mich hiermit jetzt nicht an. Nein, Quatsch. Erstes Thema, bitte. Muss ich dich direkt fragen. Du bist hier mein Mann. Was ist da los bei ProSieben? Ich habe ProSieben-Beben. Elton verliert
den Job. Habe ich auf meinem Zettel stehen, ganz oben. Das gibt's doch gar nicht, dass wir in dieser Horrorwoche O.J. Simpson tot und als wäre das noch nicht schrecklich genug, Elton war im Grunde genommen, damit ging es los. Die Welt, die alte Welt zerbricht. Elton. Ja. Keiner weiß, wie er wirklich heißt. Er ist der Praktikant von Stefan Raab, der seit 23 Jahren im Grunde genommen das Fundament von ProSieben war, hat über Nacht, wenn ich das richtig aus seinem Instagram-Account entnommen habe, über Nacht von seinem Management erfahren, dass er rausgeschmissen wurde bei ProSieben. Nur weil er bei allen anderen Sendungen alles andere moderiert hat, was
bei
halt...
Bei allen anderen Sendern.
Bei ja, allen ja, anderen stimmt. Sendern alles andere moderiert hat. Von 1, 2 oder 3 bis zu Eurovision Song Contest. Quasi eine nationale, also unser National Treasure. Er ist überall... Ja. Alles, was Barbara Schöneberger abgesagt bleiben. Hat.
Ja. Stefan Raab kommt zurück. Dann habe ich gerade gehört, er hat irgendwie jetzt bei einem EM-Studio mit Jan Köppen für RTL und wird täglich. Und
Raab oder was?
Oder nee, Elton? Mit Elton hat ein EM-Studio für RTL zusammen mit Jan Köppen. Die werden jeden Tag, so wie damals auch Dings groß geworden ist, den du hier neulich gedisst hast, den Comedian aus dem Ersten. Wie heißt er?
Den habe ich denn gedisst?
Na, den du nachgemacht hast, also mit diesem, wie heißt er nochmal? Wo Team Scheiße dann im Mönchskostüm, na, wie heißt der nochmal? Ich weiß den Namen echt gerade nicht.
Ich weiß es
hör
auch
mal
nicht.
Jetzt auf. Oh, bitte, hör mal auf.
Ich weiß wie nicht. Heißt,
Alter, Scheiße, Dieter Nuhr.
Wie ich sofort wusste, von wem du gesprochen hast, aber nicht.
Ja, ja, aber mir fiel's echt, guck mal hier, Leute immer hier, das ist einfach vielleicht, auch die Arme wackeln abends schon, wenn ich im Bett liege, ganz ehrlich, das kann sein, dass langsam irgendwie...
Nein, aber Elton, nochmal kurz zurück zu Elton. Ich kenne aus... Ich kenne alle Beteiligten, alle Executives hinter den Kulissen. Und ich kann mir beim besten, ohne mit ihnen gesprochen zu haben, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Elton das einen Tag vorher erfahren hat. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Nee,
das sind sehr langfristig denkende, sehr schlaue, nette Leute. Und selbst wenn die eine unangenehme Nachricht haben, das passiert nun mal im Mediengeschäft. Ab und zu muss man mal so ein paar Nasen sagen, pass mal auf, nach 23 Jahren ist vielleicht mal Zeit, dass du woanders hinziehst. Das hat er hundertprozentig.
Aber macht er doch schon. Er hat ja zwei Produktionen, die von Stefan Raab, glaube ich, auch gemacht wurden. Sind Blamieren und Kassieren und Schlag. Nee, er macht ja auch für RTL Schlag den Besten.
Und das Quiz-Ding ist da, der ist eine ARD, ist auch die Stütze da von Eckart, nee, nicht von Eckart von Hirschhausen, von Bernhard Hoeker.
Also der ist doch überall. Der, ja auch noch.
Der ist überall. Elton ist überall. Und das Allergeilste ist, an Elton sieht man, man muss im deutschen Fernsehen nicht groß aus sich rausgehen können. Man muss nicht mit Talent gesegnet sein. Man muss einfach nur da sein und da bleiben. So.
Ja, und man muss ein Typ sein, den man fühlen kann. Und das kann man ja. Und er ist ja wirklich einer aus dem Volk auch so. Also ja. ich sehe den auch wirklich gerne. Ganz liebe Grüße. Wir haben ja immer mal hier ein bisschen mal über Elton geredet. Ganz von mir, ganz liebe Grüße. Aber stell dich nicht so an. Wenn du einen Job brauchst, komm zu mir. Ich habe auch noch was. Ganz ehrlich, ich brauche 2, 3 von meinen Tickern sind hier vom Taxifahren nachts, also Taxifahrer sind abgesprungen. Ich brauche 2, 3 neue Leute, die
nee, also ich gönn's Elton auf jeden Fall, dass er jetzt mal einen Neuanfang wagt. Aber diese breit getretene Enttäuschung, um dann so ein bisschen positive Kommentare einzufahren und dann irgendwie die Schlacht in der Bild-Zeitung. Es läuft gerade im Hintergrund ein großer Fernsehkrieg. Wir haben das, glaube ich, vor einer Woche schon mal besprochen. Stefan Raab, nee, vor 2 Wochen. Stefan Raab läuft sich wieder warm. Ich kriege auch mit, dass wichtige Schlüsselmitarbeiter, gerade aus dem Kölner Raum, die nach dem Ende von Stefan Raabs TV Total sich so auf andere Produktionsfirmen verteilt haben, wie auf wundersame Weise neue Jobs bekommen in unbekannten Firmenkonstruktionen. Also da braut sich gerade was wie so ein Tsunami, wo sich das Wasser erst zurückzieht und dann eines Tages kommt es dann irgendwann
richtig
wieder. Also es wird richtig was. Und das Krasse ist, man darf nicht, Stefan ist zwar 60, knapp 60, aber der kann es noch.
Nein, noch 57, 56.
57 Jahre alt. Er wird 58, meine ich, demnächst. Und ist also ein dann doch eher näher an der Rente als am Volontariat, sag ich mal so. Aber das ist doch genau das Richtige.
Bei dem Privat- und bei den öffentlichen Sendern klappt das ganz gut mit dieser, wie heißt es, mit dieser Erneuerung, der, dass es jetzt mal jüngere Leute machen sollen.
Also das ist, ey, das ist nicht geil? Die Stefan Raab-Vorhersage. Er wird gegen Regina Halmich boxen und alle fiebern wochenlang darauf hin, dass ein riesen Hype wird kommen. Mhm. Und dann ist er einmal auf dem Bildschirm und dann sagen alle, ach so, ja, stimmt, Stefan Raab, klar, na klar, wie immer.
So. Welcher Kampf wird mir dieses Jahr in die Geschichte eingehen? Mike Tyson gegen Jake Paul oder Regina Halmich gegen Stefan Raab?
Das sind die beiden.
Oh, Alter, jetzt hatte ich ja einen. Aber ich rede mal weiter. Halt mal bitte. Das ist richtig unangenehm. Bitte nicht reden. Das finden die Leute. Oh, ekelhaft. Guck mal hier. Jan hat sich gerade echt einen riesen Happen im Mund gesteckt. Und du weißt, dass viele Leute es nicht mögen. Ich habe mich dran gehalten. Ich habe gelernt. Ich verbessere mich. Ich höre auf die Kritik meiner Fans. Wirklich. Alle Fälle,
glaube ich. Ich freue mich total, das dritte Mal. Eine super Idee. Ideen werden immer besser, wenn man sie wiederholt.
Haben die schon 2-mal gegeneinander geboxt?
Ja. Ja.
Und einmal wurde ihm die Nase gebrochen.
Mhm.
Nee, das war Moses Peller. das war beide.
Zweimal das Herz.
Und beim zweiten Mal das Herz. Was ist das? Aber ich hätte gedacht, er kommt mit einer geileren Nummer zurück. Oder einfach wieder mit einer ganz normalen Show. Man würde sich ja freuen, den einfach mal 2, 3 Stunden wieder im Fernsehen zu sehen. Würde man sich ja wirklich freuen.
Also man hört auf jeden Fall aus Köln-Mülheim, da wo Brainpool ist, es wird immer gelacht hinter den Kulissen. Stefan ist wieder da. Er war nie wirklich weg eigentlich. Und ich frage mich, ich glaube, dieser sportliche Ehrgeiz, der bei Schlag den Raab immer zwischen den Zeilen zu sehen war, dass er wirklich gewinnen will, egal in was. Das ist, glaube ich, auch jetzt gerade also Antriebskraft Nummer eins.
Ich glaube, der hat einfach nach 8 Jahren Langeweile. Oder 9 Jahren Pause, oder? Nee,
ich glaube, er ist so ein bisschen, ich meine, die letzten 15 Jahre TV Total, muss man sagen, waren eher lustlos.
Ja, muss und man leider so sagen.
Dann ist er weggegangen und in seiner Abwesenheit hat sich da, glaube ich, irgendwas zusammengebrochen. Der Wettbewerbsgedanke, er ist nie weggegangen. Und seine Firma wurde irgendwie aufgeteilt. Er hat die Hälfte irgendwie von irgendwelchen Rechten abgeben müssen. Wurde so, ich würde mal sagen, ein bisschen über den Tisch gezogen von einem ehemaligen Freund und Geschäftskollegen. Mhm. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass man da wahnsinnig viel Gas gibt. Ich freue mich total, mir das anzuschauen. Ich werde das wohlwollend begleiten, wie ich immer die Karriere von anderen Kollegen wohlwollend begleite. Und ich freue mich total auf das alles, was kommt. Aber ich glaube, der Effekt ist nicht zu unterschätzen. Alle freuen sich, dann ist er da und denken, ach so, ja, ach ja, stimmt. Stefan Raab. Es sei denn, er kommt mit einem neuen Image zurück. Das kann auch sein. Lange Haare, durchtrainierte Oberkörper. Glaub
ich ich glaube, der kommt relativ fit zurück. Der macht sich jetzt nochmal frisch. Und für ihn selber ist es vielleicht auch ein Antrieb, nochmal im Fernseher aufzutauchen. Kann man sich nicht so ganz verwahrlosen lassen. Jetzt oder verwahrlosen. Und er macht irgendwie, er macht es für sich selber. Ja. Wahrscheinlich auch.
Ja, aber was kommt als nächstes? Werden andere große Comebacks noch kommen? Also ist dann noch zu erwarten?
Wir sind ja schon mit allen durch.
Na, wieso? Harald also kann auch nochmal kommen. Also ich meine, der ist auch erst... Ist 3-4 Jahre älter.
Kann ich mal eine Theorie aufstellen?
Ja, bitte.
Die ganze Zeit versuchen Öffentlich-Rechtliche und Pro7 und so ist Privatsender natürlich an das junge Publikum ranzukommen. Und dann versucht man irgendwas, das funktioniert wieder so halb gut, wird nach ein paar Wochen abgesetzt und dann holt man sich wieder einen alten Show-Dino wie Dieter Bohlen, wie Stefan Raab. Diese ganzen Sendungen, die Pyramide wird nochmal, also alles das, was die sogenannte Boomer-Generation und Leute, sag ich mal, jenseits der 40 noch aus ihrer Jugend kennen, wird nochmal wieder rausgeholt, weil man merkt, wir kriegt die Jugend nicht mehr, weil die sind einfach auf TikTok und allen anderen Social-Media-Plattformen jetzt abgetaucht und die wirst du auch nicht zurück ins normale Fernsehen holen. Und deswegen gibt es gar keine andere Wahl, außer zum größten Teil da eine Retro-Veranstaltung draus zu machen.
Aber muss das wirklich sein, wenn ich bei RTL immer schon die faltigen Hälse von Günther Jauch und Thomas Gottschalk da sehe, wie die dann irgendwie in irgendwelchen Spielchen am Samstagabend...
Du willst doch selber im Fernsehen alt werden und irgendwann ist dein faltiger Hals
da. Ja, aber ob das eine ist, das zu behaupten und das andere ist, es wirklich wahrzumachen. Vielleicht sage ich es einfach auch nur so und habe mir ein gewisses Alter gesetzt, an dem ich einfach gar nicht mehr auftauche.
Guck mal, du bist jetzt 43, ne?
Pass ungefähr.
Auf. Ungefähr. In 20 Jahren wirst du noch Fernsehen machen, wenn alles gut läuft. Mhm. So mit Anfang. Und einer, der heute noch nicht geboren ist und vielleicht in 2 Jahren geboren wird, wird in 20 Jahren den fettesten Podcast machen und sagen, alter Jan Böhmermann, diese alte Satiriker-Nudel mit seinem faltigen Hals sitzt da immer noch und versucht Leute glücklich zu machen. Ist das der Kreislauf der Dinge, der uns alle...
Sowieso der Kreislauf der Dinge. Deswegen noch haben wir das Recht, über faltige Hälse anderer Leute zu richten, bis unsere Hälse eines Tages genauso faltig sind, dass wir an unseren Hälsen beurteilt werden. Aber aber jetzt mal abgesehen von den faltigen Hälsen, ich finde es ein bisschen würdelos, habe ich öfter schon gesagt, von Jauch und Gottschalk, diese RTL-Show, muss man eigentlich nicht mehr machen. Aber, und damit kommen wir direkt zu dem nächsten großen Thema, ein Mann, dessen Karriere ich quasi aus nächster Nähe begleitet habe, hat einen riesen Karriereschub vollzogen in derselben Woche.
P. Diddy,
genau. Nein, Gott, aus nächster Nähe. Ey, am Montag haben wir verkündet, wir machen Eurovision Song Contest wieder für FM4. Ja. Wir vertreten wieder Österreich in Malmö am 11. Mai. Da fahren wir hin, haben einen super Tag und ihr werdet alle mitgenommen und alle werdet erfahren, wie es hinter den Kulissen abgeht. Und wir machen großes Eurovision Song Contest, gemeinsames Schauen, bisschen flippige Kommentare, auch so ein bisschen ironisch sein, ein kleines bisschen Abstand dazu, aber irgendwie auch trotzdem zugewandt. Aber...
Ganz kurz, du hast bei Stermann und Grissemann gesagt, wir werden nicht mehr so viel dazwischen reden. Ich habe einen Deal ja mit dir. Ich sag dir, nach dem zweiten Refrain von jedem Song können wir reden.
Okay.
Lass uns nach dem...
Finde ich eine gute Idee.
Ist das der Deal? Ja, nach dem zweiten Refrain.
Wir haben das jetzt so oft gesagt, also entschuldigen, weil sich so viele beschwert haben oder einige beschwert haben.
Hör auf, dich zu entschuldigen, keiner.
Aber dann haben wieder Leute gesagt, nee, wir hören es eben gerade deswegen, damit ihr reinredet. Weil manchmal sind die Performances und die Songs so scheiße, dass man das gar nicht aushält, da nicht reinzureden.
Ich glaube aber, dass es tatsächlich einen guten Mittelweg. Ein bisschen den Song hören, dann mal anfangen zu reden, wenn der Song schon ein bisschen lief. Aber nicht von vornherein gleich. Also dem Song eine Chance geben. Es ist ja sowieso immer Strophe, Refrain. So sind alle Songs da aufgebaut.
Und der Bridge nochmal, mit C-Teil.
Und C-Teil gibt es vielleicht auch nochmal. Und vielleicht nochmal einen Halbton höher, den letzten Refrain. Aber dann war es das auch. Weißt du? Und diese Struktur hat jeder Song da. Vielleicht kommt mal ein Rapper, vielleicht ist es ein bisschen Techno. Aber
Flöte manchmal.
Machen wir eine Flöte und dann geben wir dem Song nach dem zweiten Refrain einfach die Möglichkeit, ihn zu zerreden. Aber vorher machen wir das einfach nicht.
Werden wir denn währenddessen in so einem Picture-in-Picture-Bild eingeblendet, dass man wenigstens, wenn wir schon nicht reinreden, an unseren Gesichtern ablesen kann, was wir gerade fühlen? Weil ich glaube, das wäre ganz praktisch.
Das können wir mit FM4 bestimmt besprechen.
Ja, auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Wir haben das am Montag verkündet bei FM4 live. Liebe Grüße nach Wien. Das war ein schöner Tag. Die haben uns echt aufgefahren für uns. Leider hast du den Flug verpasst oder übergeben den Flug verpasst, weil wir haben wirklich ein Frittatensuppenbuffet. Wir haben einen Eimer Frittatensuppe. Der musste danach komplett in die Donau geschüttet werden.
Das tat mir leid. Ja, ich hätte gerne was davon abgegessen.
So ist es. Auf jeden Fall. Einen Tag später stehe ich morgens auf, guck das Internet an, das erste, was ich sehe, mein alter 1Live-Kollege Thorsten Schorn ist der Mann, der Peter Urban ersetzt wird. Thorsten Schorn, ich habe euch mal die Geschichte erzählt von der Party, wo niemand gekommen ist, außer Thorsten Schorn. Ja, als ich ganz neu in Köln war, habe ich eine Party gegeben. Es war einfach eine Einweihung. Und da kamen viele Leute von meiner Seite der Party mit meinem damaligen Lebensgefährten. Der war wahnsinnig gut vernetzt in Köln und so und hatte ganz viele Leute und ich war ganz frisch in Köln und kannte niemanden und habe alle eingeladen, wo ich gedacht habe, vielleicht kommen die, und nur einer kam, nämlich Thorsten Schorn. Das werde ich nie vergessen. Habe ich seitdem gedacht, ach komm, Mensch, Thorsten.
Ich muss auch sagen, dass ich weiß nicht genau, wo ich ihn kenne. Ich kenne ihn aber auch von
Shopping Queen zum Beispiel. Er moderiert auch das Schöneberger.
Stimmt, der ist das. Ja,
Schöneberger Jauchgering. Ja,
ist ein sympathischer Typ.
Genau, und ich wollte gerade sagen,
ist ein voll sympathischer
Thorsten
Typ.
Thorsten Schorn, liebe Grüße, Thorsten. Ich weiß, er hat ein Computerprogramm
laufen. Er hört nur unseren Podcast.
Er hört unseren Podcast, sobald sein Name genannt wird in irgendeiner Publikation, leuchtet bei ihm auf seinem großen Switchboard eine große Lampe. Achtung, Erwähnung bei Fest und Flauschig. Und Thorsten Schorn, freue ich mich total, weil er genau das, glaube ich, leisten kann, was so ein bisschen am Ende bei Peter Urban fehlte. Es ist eine markante Stimme, ein profundes Wissen, die Bereitschaft, sich komplett aufzugeben für den Eurovision Song Contest.
Also so
positiven Blick, eine gewisse Nähe aber auch zu dem Genre. Würde ich auch mal sagen, er hat immer bei 1Live-Partys und so immer gerne mal bunte Oberteile angehabt und mal irgendwie so ein freches Cord-Jackett und so. Also das ist alles, passt alles wie die Faust aufs Auge. Und ich habe mich wirklich, total ehrlich, voll gefreut, dass es Thorsten Schorn ist. Also was, ist doch mega geil.
Er ist der Ross Anthony der Moderationsschule.
Ja, nee, würde ich der, fast,
so,
ja,
so fast, nee, fast. Nee, 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 also ich meine, vom Look, also so ein bisschen bunt, oder ein klein bisschen.
Also hat eine tolle Sprecherstimme, eine super Erfahrung, ist live natürlich wahnsinnig gut. Und wenn er das schafft, das Lampenfieber bei seinem ersten Auftritt im Zaum zu halten, wenn der NDR jetzt nicht, wie das der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerne mal macht, erwartet, dass beim ersten Mal alles sitzen muss, dann kann ich mir vorstellen, er wird der neue Peter Urban. Der wird ja erst mit 98 rausgeschoben, wenn seine Hüfte nicht mehr funktioniert. Dann geht Thorsten Schorn da erst wieder, wenn es jetzt in den ersten 2-3 Jahren klappt. Also ich habe mich total gefreut.
Und ich habe mich auch gefreut. Ich würde trotzdem allen Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts dazu aufrufen, unseren Kommentar zu hören. Lieber zu hören, weil jemand, der das zum ersten Mal macht, dann hört doch lieber so alte Dinos wie uns, die es zum zweiten Mal machen.
Genau.
Wirklich. So, der macht das zum ersten Mal.
Ja, Anfänger.
Aber weißt du, wir können ihm
begegnen, wie Peter Urban uns begegnet ist beim Eurovision Song Contest. Wir können ihm vorher dann immer so Interviews geben und sagen, Thorsten Schorn, der neue Mann, er wird es nicht schaffen. Sagen die Erfahrenen.
Ja. Guck mal, so schnell kann das gehen. Da kommt ein neuer beim NDR und wir sind die Dinos. Ne? Wir sind die Peter Urbans.
Sind die deutschen Kommentatoren mit der größten ESC-Erfahrung.
Absolut, genau. Wir sind die, die jetzt reden können. Ja, wie es das letzte Jahr über war. Das machen wir auch. Freue ich mich drauf. Aber trotzdem, Thorsten Schorn, ganz liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, freue ich mich.
Ich habe es gerade eben schon gesagt, Jan, ich bin einfach, ich weiß, dass P. Diddy gerade in den Schlagzeilen ist, aber ich bin müde nach diesen ganzen, ich weiß gar nicht genau, er hat irgendwas Beschissenes gemacht, ich fand ihn auch schon immer nicht so richtig geil und so, ne? Das Einzige, was mich nervt, ist einfach, dass man die Diddy-Filme jetzt nicht mehr sehen kann. Und ich meine, die Diddy-Filme, Diddy der Doppelgänger, Diddy und die Rache der
Erbsen. P. Diddy, ja.
Die Didi-Filme sind jetzt alle over. Scheiße. Nee, aber hast du Lust, dich mit diesem Thema auseinander? Nach R. Kelly, nach diesen ganzen Sachen, ist jemand, surprise, surprise, ein reicher Mann, der seine Macht über viele Jahre ausgenutzt hat. Trotzdem fehlt mir die Motivation, diesen Prozess oder die Inhalte dazu zu begleiten oder ähnliches.
Ja, geht's dir genauso? Es geht mir auch so, ich habe so ein bisschen die Energie da zurzeit nicht für. Ich verfolge das am Rande mit einem Auge und muss ehrlicherweise auch sagen, für mich ist innerlich das Gerichtsverfahren bereits gelaufen. Ich ahne eine gewisse Art von Schuld und das ist mir dann am Ende fast egal.
Er ist aber noch nicht mal festgenommen worden. Aber, das ist ja so absurd.
Aber alleine diese Kombination, super reicher Typ, der irgendwie machen kann, was er will und das ein paar Jahre, das geht doch eigentlich nie so richtig gut. Der selten Interviews gibt und der irgendwie eine hörige Entourage um sich schart. das ist doch alles irgendwie so ein, plus Fans, die ihn vergöttern und so, ja. Alles keine geilen
Zutaten. Aber wofür Zutaten. Eigentlich? P. Diddy hat auch seit 20 Jahren auch keinen geilen Song. Ich bin das aber auch nicht meine Musik, so, ich bin da nicht so richtig
und drin. Und hat er nicht einfach seinen größten Hit, musste er nicht für seinen größten Hit, ich glaube 80 oder 85,
Every Breath You Take,
ja, ne? Musste er doch einfach alles an Sting ablatzen. Übrigens, da auch eine kleine Mediengeschichte von hinter den Kulissen, wir haben ja den Friesenjungen-Song gemacht, also quasi ein Cover von dem Otto Walkes-Ding mit Jost Klein zusammen. Die haben ja dieses, weißt du, mit Chiago, Jost Klein und Otto Walkes haben Friesenjung gemacht. Kleiner ja. TikTok-Hit. Davor war Friesenjung ja, oder ist die zentrale Nummer eigentlich in jedem Otto-Programm. Ja. Was ja auch ein Cover ist von Englishman in Sting. New York. Von Sting. Und dann haben wir, wollten wir das bei YouTube veröffentlichen, kein Problem, aber wollten wir es auch als Spotify-Single rausbringen. Das heißt, es muss eine Rechteklärung erfolgen. Und tatsächlich hat Sting das freigegeben. Er hat gesagt, ja klar, sollen die machen in Deutschland. Und ich habe so gerüchteweise gehört hinter den Kulissen, dass das eigentlich so das Geschäftsmodell ist von Sting, weil der freut sich, der gibt es alles frei. Ist scheißegal, ja. Wer das singt in irgendeinem Musikmarkt, der ihn nicht interessiert, solange die Kohle bei ihm landet. Und ich glaube, Sting ist einer der am bequemsten reich gewordenen Musiker der Welt. Die ganze Kohle von P. Diddy, die der angeblich gemacht hat, Sting, kann man sicher von ausgehen, hat in der Zeit viel mehr gemacht mit P. Diddy als P. Diddy mit sich selber.
Wahrscheinlich ja. Deswegen trägt er auch immer diese weißen Anzüge und läuft barfuß am Strand, weil er nichts anderes mehr machen muss.
P. Diddy?
Dem geht's gut. Nee, Sting.
Ach so, apropos barfuß am Strand, da kommen wir zu einem traurigen Thema. Es geht um den Gesundheitszustand unseres im weitesten Sinne, wir haben noch nie Kontakt zu ihm gehabt, aber irgendwie mental verbundenen Kollegen Til Schweiger. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht, ich kam jetzt wegen Barefoot drauf, aber es droht die Amputation eines Beines, habe ich gelesen. Wegen, ja. Ist das mit Barefoot gemeint gewesen? Ich glaube nicht.
Oh Gott, nee.
Will ich jetzt nicht zynisch werden, aber angeblich wohl eine Sepsis. Offenes Bein liegt auf Mallorca. Es muss müssen Antibiotika gegeben werden. Er wünscht sich sehr noch bei einer Premiere mit dabei zu sein. Es klingt so ein bisschen, es klingt ein bisschen ernster. Also man ahnt, dass es ernster ist, als es vielleicht klingt. Also ich weißt du, was ich meine? Es klingt wie eine Meldung.
Ich weiß,
was du meinst. Haut das nicht raus, weil er ins Gespräch kommen möchte, sondern es ist offensichtlich, ist irgendwas wirklich da mit seinem Bein los. Offenes Bein.
Ja, offenes Bein und da sind irgendwie, das habe ich auch, die Schlagzeile habe ich gelesen. Trotzdem habe ich angefangen neulich mit diesem Matze Hilscher Interview mal zum Schlafen gehen. Aber nach mehr als eine halbe Stunde habe ich nicht geschafft. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch keine Lust mehr habe auf diese, sich da zu urteilen. Der war bestimmt nicht geil am Set, der ist aber bestimmt auch kein kompletter Unmensch. Es ist so dieses gesamte Berichterstattungsfeld in diesen Bereichen, weiß ich nicht, bin ich irgendwie übermüdet.
Der verdammte Alkohol. Er hat auch
nur verdammte Sauferei. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich das allergrößte Problem bei Til Schweiger, dass der einfach das selber nicht als Problem erkennt. Und das ist bei ganz vielen Leuten so, die auch zu viel Geld haben und das so, du musst irgendwann eine Zäsur bei dir selber machen, glaube ich, und sagen, Alter, das ging jetzt nicht mehr so weiter und ich muss mein Leben ändern. Aber das ist jetzt auch hier
geiles Gequatsche von so einem
Podcaster, der sich hier irgendwie...
Ich will trotzdem einmal kurz den aktuellen Stand Sepsis-Drama um Til Schweiger, schreibt eine große Boulevardzeitung. Jedenfalls
gute Besserung, liebe
Grüße. Gute Besserung, besser offener Wein als offenes Bein, sage ich dazu mal. Es ist tatsächlich...
Oh Gott, ja.
Merkst du, wie ich um diese Meldung mit einem Witz nach dem anderen wie herumtänzele, wenn ich jetzt ein verantwortungsloser... Hast du ein Tattoo?
Ja, ich habe mich tätowieren lassen.
Olli zeigt mir gerade seinen fetten Bizeps. Du hast ja eine Tätowierung da oben drauf.
Ja.
Ist das FM4-Logo, was da mit drin ist in dieser Tätowierung? Ja. Hast du den FM4 auf den Oberarm tätowieren lassen?
Ich rauche natürlich, weil das ist mein neuer Heimsender.
Es ist ganz echt ehrlich. Krass. Es war so ein schöner Tag in Wien. Ich lasse mich ganz kurz mal beschreiben, weil weil viele Leute sich vielleicht nicht vorstellen können, wie das ist hinter den Kulissen, wie magisch sich das anfühlt, bei einem Radiosender zu arbeiten. Ich komme vom Radio, ich habe schon viele Radiosender gesehen, hauptsächlich öffentlich-rechtliche Radiosender und war am Montag bei FM4, unserem Partner für den Eurovision Song Contest und Österreich, in Wien. Und das Interessante an dem Haus, in dem der ORF sitzt, im 13. Bezirk in Wien, ist, das ist ein Gebäude, was von außen so ein bisschen aussieht wie der Hochbunker auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg. Es ist gemischt mit, könnte auch eine Uni aus den 70ern sein. Ist, glaube ich, auch späte 60er, Anfang 70er gebaut worden, also gestrichener Beton. Und obendrauf so ein Dach, wo man denkt, da kann man auch so Flakbatterien draufstellen. Und man kann mit dem Auto in die Zwischengeschosse reinfahren. Man kann quasi mehrere Stockwerke hoch mit dem Auto fahren und muss dann nur noch eine Treppe laufen, um bei seinem Büro zu sein. Und egal wo in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum man einen öffentlich-rechtlichen Sender betritt, es fühlt sich überall gleich an. Ich ging da rein und habe gedacht, das könnte auch eine Außenstelle vom ZDF sein, das könnte auch das neue Funkhaus vom HR sein oder das renovierte Landesfunkhaus in Schwerin vom Norddeutschen Rundfunk. Es ist irgendwie, haben öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten so eine weirde Aura.
Immer das Gleiche, die sehen gleich aus. Und Privatradiostationen sehen auch alle gleich anders aus, haben alle Glastüren statt normale Türen drin. Das ist der Unterschied. Haben alle, bei Privatradio, sondern sind es ganz oft die Glastüren. Ich musste ja, und da bin ich sehr dankbar über meine Plattenfirma Vertigo, aber die ersten 5 Platten oder 6 Platten, die ich gemacht habe, bist du 3 Tage alleine Radiopromo gemacht. Wurdest von jemandem abgeholt, dann ist man nach Saarbrücken, dann ist man nach Mainz zur Sendeanstalt, dann ist man da noch hin zu dem Sender und hat dann irgendwie mit dem Typen, der noch nicht mal seinen Namen wusste, Radiomoderator, jetzt kommt hier gleich Olli Schulz hier, der witzige Liedermacher hier. Olli, erzähl doch mal ganz kurz, du hast eine neue Platte gemacht. Und dann musstest du, ja, cool. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Das galt nämlich damals als ganz wichtig, in allen Radiosendern persönlich zu sein. Und ich habe irgendwie gefühlt, dass es für die Radiosender nicht so wichtig war, wie für die Plattenfirmen auf alle Fälle. Auf alle Fälle habe ich ganz viele Radiosender und auch von innen gesehen. Und manchmal waren da auch richtig coole Sender oder auch so Kette rauchende alte Redakteurin aus einer anderen Zeit, die dann so, ja komm Olli, schön, dass du da bist. Das waren ja nicht immer nur Leute, die desinteressiert waren, kam immer drauf an, aber da ein bisschen vermisse ich es, ein bisschen aber auch nicht, dass man das machen muss.
Ich kenne das von der anderen Seite noch und das waren für mich immer sehr aufregende Momente, wenn Stars gekommen sind. Das war also, ihr lieft in der Kategorie, lustig, guck mal, so ein bisschen 2 Seiten derselben Medaille. Also ich habe es von der anderen Seite mitbekommen. Es wurde angekündigt, jetzt mal in deinem Fall, der große Künstler Olli Schulz kommt zu Bremen 4. Und dann wurde erstmal intern ausgelotet, wie hoch ist die Klasse des Prominenten? Das heißt, wer darf das Interview führen? Oder bei manchen auch, wer muss das Interview führen? Und man hat sich langsam so hochgearbeitet, wenn du Glück hattest oder Pech hattest, dann warst du so auf der Kante. Du warst nicht prominent genug für den Morgenmoderator, aber der Redakteur fand dich irgendwie geil und hat trotzdem gesagt, Olli Schulz, müssen wir für den Morgenhans irgendwie, den Morgenjohnny da buchen. Und er hat aber keinen Bock auf dich gehabt, weil er hatte irgendwie die MA-Aktion, wo irgendwie 10.000 Euro verschenkt werden im Sendegebiet gerade im Kopf.
Das hatte ich gerade vor 3, 4 Jahren mit so einer Redakteurin, die mich kannte, immer, Olli, komm in Infofunk oder Berlin Info oder irgendwo, und dann bin ich da hin. Und der war so unfreundlich zu mir. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte nichts Privates erzählen. Er so, warum erzählen Sie nichts Privates? Danach hat sie sich dann wieder entschuldigt. Ich muss mich entschuldigen für meinen Kollegen. Das war ganz unangenehm. Das ist auch schlimm, wenn eine Redakteurin oder ein Redakteur denkt, er müsse jetzt mal dem Künstler was Gutes tun, aber kein anderer in der ganzen Redaktion hat Bock drauf. Dann lass es lieber bleiben. Also ist ja.
Naja,
also
genau. Und es war, ich erinnere mich noch sehr genau an ein Interview, was ich mal mit der Schriftstellerin, der wirklich sympathischen Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange geführt habe. Mhm. Und es war eines meiner ersten Interviews ever. Und ich habe gedacht, Radio ist ja Kino im Kopf. Und dann fing ich wirklich an, irgendwie die Gesprächssituation, in der wir uns befunden haben. Hier steht ja ein Glas vor mir auf dem Pult, vor mir sitzt mit roten Locken und blauen Augen die Schriftstellerin. Das war so unangenehm. Denke ich öfter noch dran, wie peinlich
Momente, wo man die einem so zusammenzucken lässt.
Und weil es so dumm war und so, oh, wie schrecklich das war. Und dann
habe ich einige Momente meines Lebens.
Und dann später, und je lustig ist, je länger man moderiert hat, desto abgefuckter wurde man, desto weniger war dann so die Aufregung da. Und trotzdem hat es dann trotzdem ganz gut geklappt, auch wenn man viel schlechter vorbereitet war, als ganz am Anfang ein besseres Gespräch zu führen. Was ja auch dann irgendwie mit der Erfahrung kommt. Man ist dann sonst als Praktikant oder als Volo super overprepared. Oh Gott, Olli Schulz kommt. Oh Gott, ich habe jetzt 2 DIN A4 Seiten mit Frage. Ich kriege alles unter. Und dann wird es ein schlechtes Gespräch. Und wenn du so ein bisschen so ein Mittelding aus, irgendwie Informiertheit und dann aber auch eine Zugänglichkeit hast, dann wird es eigentlich immer am schönsten. Und die nächste Stufe ist dann komplett abgefuckt, nur noch an sich selber denken, gar nicht mehr interessiert an anderen Leuten. Da sind wir so ein bisschen drin. Manchmal
drehen wir uns um den Kreis. Jan, wo wir gerade dabei sind, hier so ein bisschen über Fernsehtalk und Sachen. Ich habe so ein paar leichte Themen. Hast du LOL geguckt, die neue Staffel mit Otto?
Ich habe 3 Folgen im Kreise.
Ich auch. 3 habe ich gesehen.
Im Kreise des engsten Umfelds gesehen. Ich bin 3-mal eingeschlafen und zwar recht schnell.
Ja, ich habe jetzt gestern Abend die 3. Folge gesehen. Ich glaube, es gibt schon 4 und jetzt kommen auch schon 5 und 6 raus. Ich, wie gesagt, ist immer so, aber wir haben ja auch sehr abgefeiert, die 1. Staffel. Hier muss man jetzt erstmal auch sagen, wir haben das sehr abgefeiert und fanden das sehr cool, das zu gucken. Aber mit Otto, und dann fliegt er da relativ früh. Also, ich darf ja alles
nicht. Ach, Spoiler-Alert.
Sorry, Trigger-Alarm, Spoiler-Alert. So, können wir die Sendung heute Trigger-Alarm und Spoiler-Alert nennen?
Achtung, Spoiler-Alert, Trigger-Alarm, Alarm.
Sorry, dass ich jetzt eure großartige Staffel LOL irgendwie spoiler. Ja. Ich hab nicht gehört, du hast irgendeinen Spieler gemacht.
Also, nee, ich hab hier lustige Stimme, einfach Trigger-Alarm, Spoiler-Alert.
Sorry, gesagt. Manchmal kommt das immer hier versetzt an, da müssen wir technisch auch nochmal dran feiern.
Ach, das werden wir nicht schaffen.
Das werden wir auch nicht schaffen. Aber Otto ist dann rausgeschmissen worden und dann haben die alle anderen so, Mensch Otto, jetzt musst du schon raus. Und er so, ja schade, ich hätte noch ein paar geile Nummern gehabt. Und davor hatte er leider eine Nummer gebracht. Köln, Sturm. Das
war seine letzte Nummer, das habe ich noch gesehen. Da habe ich dann eingeschlafen.
Alter, da habe ich auch gedacht, bitte nicht die Nummer. Die habe ich das letzte Mal 1978 gesehen.
Nee, das Schlimme ist, ich habe das letzte Mal einfach 2023 gesehen. In
ja, wahrscheinlich ja. Ich habe gedacht, bitte nicht die Nummer, weil er hat im ersten oder zweiten sogar mit dem Lied, da musste ich lachen, echt was Witziges. Er ist ja auch witzig und sonst was, aber das ist natürlich dieser, er ist der Größte von den allen da, man erwartet viel, er selber ist jetzt aber auch deutlich der Älteste da und die anderen haben so eine komische, moderne Professionalität, die ihm so abging. Er hat auch zwischendurch, hat man gemerkt, so nicht gewusst, sind wir jetzt auf Sendung oder nicht, ich meine so, ist das jetzt hier gefilmt? Hat er zu Schmitz irgendwo, gab es so eine Szene, wo ich so dachte, okay, da rafft er gerade gar nicht, dass das gefilmt wird oder so. So kam das jedenfalls rüber. Ich freue mich drauf auf den nächsten Ice Age Film mit ihm auf alle Fälle. Da freue ich mich mega drauf, weil er das einfach immer auch geil macht und weil Otto einfach auch ein Kindheitsheld war und so. Aber keine Ahnung, vielleicht. Und jetzt auch dieses, damit Moritz Bleibtreu so Schauspieler reinholen, Elias M. Barek und so. Es war doch mal eigentlich 10 geile Comedians bringen sich zum Lachen. Und da sind Leute dabei, die sind halt einfach keine Comedians und bringen auch keine anderen zu lachen und fliegen da meistens ja, ganz schön
aber
raus.
Das sind prominente Namen und die freuen sich sicherlich über einen satten 6-stelligen Betrag bei einer Amazon-Produktion. Ja. Ey, aber apropos Elias M. Barek, ein lieber Kollege, ich finde den ganz toll. Muss ich mal direkt vorweg sagen, aber ich habe etwas gemacht, vor dem ich mich lange gedrückt habe. Ich habe so eine kleine Liste in meiner Notizen-App mit Filmen, die ich noch nie gesehen habe, obwohl alle die schon gesehen haben. Fuck You Goethe habe ich nie gesehen. Oh, und ich habe mir jetzt Fuck You Goethe reingezogen, rund um Chantal im Märchenland, diesem neuen Kultfilm, der auf Platz 1 alle Leute irgendwie begeistert zurzeit. Und selbst auch bei Instagram, kredibile SchauspielerInnen, die von einem irgendwie Kafkaesken Projekt zum nächsten hoppeln, auf einmal alle ganz im Chantal-Fieber, weil irgendwie...
Und dann aber auch bei der Promo genauso überzeugt sagen, für mich ist es eine unheimliche Chance gewesen, einfach mal in diesem Chantal-Film in eine Rolle zu schlüpfen, wo ich einfach eine Asolette spiele oder ja, was weiß ich. Und dann so für mich, also auch dieses Bild und auch, dass wir Menschen auch oft so diese Leute falsch sehen und ich habe jetzt auch einen Einblick bekommen und so diese, das ist wirklich, also so gute Schauspieler kriegen es auch hin, den letzten Drecksfilm nochmal geil zu promoten.
Also, Fuck You Goethe habe ich gesehen, um mich ranzutasten an diesen Hype, um den, ich glaube, immer noch wichtigsten Film, zurzeit den meistgeguckten Film in Deutschland. Und ich muss sagen, das Schlimme an Fuck You Goethe ist gar nicht die Story, die Performance der SchauspielerInnen ist okay, so, aber ich muss sagen, es ist so wahnsinnig sexistisch aus der Zeit gefallen. Anfang 90er Jahre Kino, natürlich arbeitet die Freundin von Elias M. Barek in einem Sexclub und natürlich ist das alles irgendwie als, ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen so, ist das ein Konstantin-Film? Weiß man das? Ist so wie irgendwie noch aus den, alles was so von Bernd Eichinger noch übergeblieben ist an sexistischen Ideen in einem Film drin. Es ist, war selbst für jemand, der wirklich kein Problem hat mit ironischem Sexismus und das irgendwie, keine Ahnung.
Und mit Pornos.
Und mit Pornos oder mit schlechten Filmen auch. Aber es ist, es war ganz schwer auszuhalten. Ich finde, Caroline Herfurth hat hervorragend gespielt. Finde ich wirklich. Elias M. Barek hat auch hervorragend gespielt. Aber es war so von immer die oberste Idee nehmen. Und dann ist eben diese Chantal wirklich so eine Asilette, wie man im Grunde genommen kann man dann auch sagen, Erkan und Stefan, das ist richtig cool.
Ja, oder das irgendwie ist jetzt so, dass super es eine Frau spielt und dadurch divers ist, dass es jetzt eine Frau macht. Keine Ahnung, ich muss sagen, dass ich bei solchen Filmen sofort deutsche Komödien in diesem Stil, ich habe Freunde, ne, alten Klassenkameraden, der kommt mit seinen beiden Töchtern einmal im Jahr mich besuchen, mit seiner Frau. Und dann wohnen die, weil die kommen aus Hamburg und Berlin, alte Freunde. Und ich freue mich immer, wenn die kommen, dann hängen die auch eine Woche bei mir ab oder so. Aber das letzte Mal, als sie da waren und ich musste irgendwie arbeiten, kam nach Hause, saßen sie bei mir im Wohnzimmer und es lief Fuck You Goethe 3 oder 2.
Lief einfach so bei dir auf dem Fernseher oder wie?
Ja, lief und die saßen, haben das geguckt und da habe ich so meinen Respekt vor denen verloren. Das klingt jetzt gemein, aber das liegt auch daran, dass ich da auch wirklich, und ich weiß, ich will mich nicht drüber stellen, aber es ist nicht mein Humor. Ich war bei der Premiere von so einem Film von Palina, die ich sehr liebe, schätze, und auch Elias Mbarek schätze ich sehr. Der Film hieß Das Geschenk. Ich glaube, Freddy Lau war noch dabei. Alle waren dabei. Premiere. Ich saß im Kino. Prosecco-Stimmung. Der Film fing an. Nach dem ersten Satz hat das ganze Kino geschrien. Die haben sich immer mehr reingepeitscht. Der Film wurde, und ich saß da und ich mochte alle die Leute, die da mitmachen und sonst was und auch im Kino. Ist ja alles nicht. Und ich hab's nicht verstanden. Ich war da wirklich und dachte, wo ist hier ein geiler Witz? Ist das wirklich witzig? Oder seid ihr nur aufgeregt jetzt, weil ihr hier im Kino seid in Anwesenheit der Hauptdarsteller? Auf alle Fälle, es wurde abgebrüht und ich konnte es nicht ertragen. Und bin in einer halben Stunde rausgegangen, wo Freddy Lau gerade stand, hab gesagt, kann man hier was trinken? Und er so, ey, geh rein, Digga, der Film läuft gerade. Ich so, ey, kann ich nicht, tut mir leid. Das war auch, seitdem wurde ich nie wieder eingeladen auf so eine Premiere. Und das ist aber auch so, das ist nicht meine Art von Humor. Ich finde, es muss ein bisschen tragisch, ein bisschen witzig, ein bisschen krass. Aber wenn vier gut aussehende Leute darüber da in so einem Tisch sitzen und es ist eine Verwechslungskomödie, weil der eine schon mit dem gefickt hat oder was weiß ich. Und dann gackern die Hand, komm's raus und so. Da drehe ich durch, Alter. Da denke ich, da möchte ich echt einen riesigen Scheißerhaufen aufs Kino werfen. Das ist, nein, möchte ich nicht. Sorry. Ihr wisst, was ich meine. Es ist überhaupt nicht mein Humor, leider. Aber ja, das sind trotzdem alles gute Menschen.
Es gibt bei uns in der Redaktionskonferenz, wenn man sich so ein bisschen verliebt in Witze und da nicht von aufhören kann, dann gibt's immer den Satz, okay, das danke machen wir nicht, ist zu lustig. Und das ist genau ja, das, es genau, ist ein bisschen genau. Zu lustig.
Es ist zu lustig.
Man sieht dem zu sehr an, wie es gemeint ist und das stößt einen dann ab. Es darf aber auch nicht zu unlustig sein oder zu verkünstelt, aber ich finde immer, eine gute tragische Geschichte als Fundament für eine gute komische Geschichte ist schon mal das Erste. Und Tragik nicht im Sinne von einer kultigen Verwechslungsgeschichte, wo es am Ende alles gut ausgeht, sondern je tragischer, desto besser eigentlich, desto mehr Fallhöhe gibt es und es ist dann so lustig.
Gibt auch immer ich habe Crooks angefangen, wo ich gerade bei Freddy Lau zwei ersten zwei Teile gesehen, mega spannend, mega gut, richtig gut. Kida spielt auch wieder mit. Denkt man erst, okay, das wird für, ich habe dieses Testo angefangen. Alter, ist das eine Rotze. Sorry, wir machen mal kurz mal.
Mein Gott. Testo,
nee, ganz ehrlich, Testo ist so eine Serie, 5 Drehbuchautoren auf Kokain haben das in einer Nacht geschrieben und gedacht, wir sind die Größten. Und wir ballern nochmal richtig, wir ballern richtig. Und ganz ehrlich, Alter, ist das drüber, unrealistisch und scheiße. Wirklich, eine der beschissensten Produktionen seit langer Zeit.
Ich hab dir geschrieben,
ARD gibt gerade ganz viel Geld aus für Produktion. Also wieso? Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen versuchen gerade alles Mögliche, um diverser, um jünger oder sonst was zu werden. Und ab und zu sind es dann auch Leute, die sie einkaufen, die Antisemiten sind oder scheiß Schauspieler oder sonst was oder irgendwelche Leute, wo sie irgendwas merken. Ich weiß, ich hau jetzt vieles über ein Thema gerade. Aber oft ist auch dann der Wille, irgendwas zu machen, was vielleicht Leute anspricht, zu unüberlegt, zu schnell, genauso in politischen Sachen wie in kreativen Sachen, wo man dann denkt, wir müssen jetzt hier nochmal auf irgendwelche Leute zugehen. Du weißt genau, worauf ich gerade anspiele.
Genau, also ich sag mal so, eine gute Idee ist das eine, aber da muss man auch gucken, hat man die Leute dafür, die eine gute Idee mit Ruhe umsetzen können? Sind Richtig. Die gut genug, dass sie auch, sind ja alles keine Kurzstreckenprojekte, sondern das dauert teilweise Jahre, bis so eine Sache fertig ist. Was für weirde Geschichten passieren in der Zwischenzeit. Es gibt, und du kennst ja auch die ganzen Leute, mit denen man so zu tun hat. Es gibt relativ wenig Leute, die im Mediengeschäft konsistent und strukturiert und diszipliniert langfristig abliefern, ohne zwischendrin irgendwie sich in weirde Scheidungsschlachten mit Bildzeitung und eigenem Podimo-Podcast zu verwickeln oder sowas. Oder den Führerschein lauthals verlieren oder keine Ahnung. In Knast müssen. Und ganz ehrlich,
ich würde den Namen der Person jetzt nicht sagen, damit die nicht noch mehr Öffentlichkeits, Push kriegt oder so, weil heutzutage musst du dich für nichts mehr entschuldigen, ist mir aufgefallen. Du hast einfach deine Followerschaft bei Instagram und wenn du 10.000 Like für einen Post kriegst oder 15.000, dann heißt das ja, dass die Leute hinter dir stehen und du im Recht bist. Deswegen wird sich heute auch nicht mehr entschuldigt oder sonst was. Egal, ob du mit einer App rumrennst im Supermarkt und sagst, kauf nicht bei Juden. Es ist irgendwie immer noch Leute, vor allem aus der linken Szene, sorry, wenn ich mich jetzt doch mal kurz aufrege darüber, aus der linken Szene, die sich seit Jahren gegen Antisemitismus und so stark machen, die auf einmal ganz schnell umschwenken. Das war schon immer auch ein großes Problem bei sogenannten Linken, die sich ganz radikal irgendwie verhalten, aber dann doch mal ganz kurz eine Judenhasserin unterstützen wollen und sagen, ach man, come on, da können wir, das ist doch ein irgendwie feiner Kerl oder sonst was.
Aber ich finde, interessant, haben wir über den Antilopengang-Song eigentlich schon gesprochen? Oktober in Europa? Weil da habe ich nämlich gedacht, guck mal, Leute, die ansonsten mit dem Mittel der Provokation arbeiten, um mal einen Diskurs in Bewegung zu bekommen, die auf einmal super allergisch darauf reagieren, wenn man quasi das Mittel, was sie selber gerne benutzen, um irgendwas in die Debatte zu heben, auf etwas anwendet, wo sie vielleicht anderer Meinung sind oder dann doch nochmal zwei, in Anführungsstrichen, differenziertere Gedanken mehr haben. Das hat mich auch überrascht, dass da so eine so eine innerlinke Kritik auf einmal zu so einer wahnsinnigen Verbiesterung führte. Da würde ich plädiere ich immer für große Entspannung und man kann doch nicht auf der einen
großer
Seite...
Großer Tipp generell, die Leute, die man sich irgendwie vielleicht anheuert, die was moderieren sollen, die haben ja alle Social Media und bei dieser Person ist das Social Media Game seit vielen Monaten schon ganz offiziell so gewesen, dass das jeder weiß. Ist mir auch scheißegal, dass die Bild-Zeitung vielleicht das genauso sieht. Das ist auch so eine Sache, ja, die Bild-Zeitung schreibt, ist mir doch scheißegal, was die Bild-Zeitung schreibt. Dass man mal mit jemandem ähnlicher Meinung ist, den man eigentlich scheiße findet, passiert im Leben nur. Ja. Ne? Das muss man ja auch mal ganz kurz sagen.
Genau, und genauso wie man einen Fick drauf geben soll, wenn Leute einen scheiße finden, von dem man glaubt, dass sie scheiße sind, muss man auch einen Fick drauf geben, wenn Leute einen mal gut finden, aus Versehen, die man scheiße
findet. Die man
findet.
Scheiße findet, ja, das so kann auch passieren, so ist das nun mal. Das kann alles passieren. Und dieses, du kriegst Applaus von der falschen Seite, ist auch ein dummes linkes Narrativ manchmal. Ich reg mich gerade so auf, Jan, weil ich möchte dir einen Tipp geben.
Jetzt kommt's.
Es gibt einen tollen Podcast von Philipp Meinhold oder Meinhoff, den kenne ich auch noch. Ganz liebe Grüße, ich glaube, wir kennen uns noch.
Woher ist der noch von
Philipp? Philipp hat geschrieben, glaube ich, für, damals hat er mich mal interviewt oder interviewt wollen, ich weiß nicht mehr, wir sind irgendwie unglücklich auseinandergegangen, aber das ist egal.
Schlägerei?
Er hat jedenfalls, nein, überhaupt nicht, Quatsch, er hat sich irgendwie, er wollte irgendwo auf Guestliste, ich konnte ihn nicht reinlassen, da hat er geschrieben, ich bin ein Arschloch. Und da habe ich gesagt, meld dich nie wieder bei mir. Ja, ganz, aber weißt du, es ist auch eine persönliche Geschichte, der Typ macht gute Sachen. Okay. Und ich habe den auch aus der Ferne immer weiter verfolgt, wenn das überhaupt der gleiche ist und ich den jetzt nicht verwechsel, Alter. Aber ich glaube, Philipp, du bist es, weil so oft kommt dein Name nicht. Und ich glaube, du hast früher fürs Plastic Bomb geschrieben, wenn du es bist. Und auf alle Fälle machst du gerade, geil, dass ich jetzt persönlich ihn anspreche in unserem Podcast. Lieber Philipp, du machst einen sehr guten Podcast und vor allem der Tonsteine-Scherben-Podcast. Also ich weiß nicht, ob du schon andere gemacht hast, den du gerade gemacht hast, den finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Und die vierte Teil mit Blixer Bargeld, der eng befreundet war mit Rio Reiser, zeigt auch das große Dilemma dieser der linken Szene auch in den 70er Jahren schon. Es gab damals Konzerte, Tonsteine Scherben war die wichtigste Band, die wichtigste Politband und auch bis heute eine der bedeutendsten Bands. Rio Reiser, Texte geschrieben, aber wie es halt in der linken Szene so ist, wird zuerst, wenn eine neue Generation kommt, auf die eigenen Leute eingedroschen, weil man sich noch nicht so traut, gegen andere Leute zu kämpfen. Und Tonsteine Scherben haben einfach 5 Jahre keine Platte gemacht und wurden von der linken Szene systematisch eigentlich kaputt gemacht, weil alles, was sie gemacht haben, wurde dann irgendwie hinterfragt. Dann wurde der Schlagzeug Funky, glaube ich, war das Schlagzeug, ist der Basser, ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner von den, ich kann den Namen nicht mehr auseinanderhalten, wurde erwischt, wie er tagsüber am Kuhdamm gesehen wurde, irgendwie in den 70er Jahren. Und musste dann zum Rapport irgendwie, musste dann sich erklären, warum denn ein Linker am Kuhdamm spazieren geht. Und dann haben Tonsteine Scherben irgendwann angefangen, eine Frauenband zu unterstützen und auch einen Frauenchor zu haben beim Konzert. Und dann haben linke Feministen aus dem Publikum den drei Frauen, die den Background-Chor gesungen haben, Küchengeräte in die Hand gedrückt nach dem Motto, was macht ihr denn hier? Unterwerft euch den Männern. Und das alles zu hören, diesen Podcast und auch diese Seite, das finde ich übrigens sehr gut, dass das da auch der innere zerrissene Kampf in der linken Szene, dass der da mal so beschrieben wird. Das ist wirklich ganz gut. Und da kriege ich so eine Wut einfach auf so Sachen, wo ich so denke, ey, so kommen wir nicht weiter. Und so kommen wir auch nicht weiter. Und dieses Kleingeistige, was da teilweise so vorherrscht, immer noch, auch heute, das findet man da ganz gut im Podcast auch wieder. Auch andere Sachen werden da ganz toll beleuchtet.
Wie heißt der Podcast denn? Weißt du das?
Die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Einfach so plain die Geschichte von Tonsteine Scherben. Nein, eine flippige Headline wird da drüber sein.
Ja.
Macht kaputt, was euch kaputt macht. Oder das ist unser Haus.
Ja.
Du hast irgendwie sowas, ne?
Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Auch nicht schlecht. Ja, super von Philipp Meinhold. Das klingt ganz toll. Weil ich bin gerade durch.
Guter Podcast, macht Spaß zu hören.
Ich bin gerade durch mit der Commodus-Folge von Was bisher geschah, von Joachim Tegenbüscher und Nils Minkmann, jetzt schon zum dritten Mal erwähnt. Es ist wirklich so ein guter Podcast. Ist genau.
Will ich auch noch hören.
Es ist leider genau mein Ding. Freu dich, dass du da ein bisschen was vor dir hast. Und da muss ich mal kurz sagen, ich bin genervt davon, dass die mir am Ende versprechen, dass es bei deren, ich weiß gar nicht, wo die das jetzt da machen, bei dieser Podimo, Optimus Prime, dass sie da irgendwie so eine, dass es da mehr Folgen gibt, habe ich mir versucht, ein Abo und Probeabo zu machen. Gibt's, gab's gar nicht mehr Folgen. Es gibt genauso viele Folgen wie bei Spotify. Lohnt sich gar nicht. Könnt ihr bei Spotify alle Folgen, die es gibt, hören? Da muss man gar nicht sich irgendwelche Abos machen. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich mich, fühle ich mich verarscht. Ich habe dann auf dem Weg zurück von Wien, bin ja mit dem Zug gefahren, wie immer aus ökologischen Gründen, 17 Stunden. Und da habe ich den Film gesehen, weil ich das irgendwie am Rande mitbekommen habe. Gillian Anderson hat einen Post rausgehauen, wo sie irgendwie mit einem
Schauspieler... Gillian Anderson?
Ja, genau. Die ist ja wirklich eine fantastische Schauspielerin.
Die, die mochte ich immer gerne.
Wie heißt die Rolle, die sie spielt in dieser Netflix-Serie jetzt? Gleich nach der Pause werde ich es raussuchen, die wirklich eine unglaublich tolle Rolle da spielt. Und da habe ich sie wirklich nochmal als Schauspielerin schätzen gelernt. Und sie spielt eine BBC-Journalistin in dem Netflix-Movie Scoop. Und da geht es um das Interview mit Prince Andrew, was, glaube ich, vor der Pandemie noch war, und um dessen Beziehung zu Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, also der ganzen Sex-Trafficking- und Pädophile-Nummer und so. Und es erzählt im Grunde genommen nach, was damals so hinter den Kulissen passierte, also nach einer wahren Geschichte. Und habe den Film dann angeschaut auf dem Rückweg, und da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich weiß nicht, was los ist in letzter Zeit bei Netflix, aber die Qualität, angefangen von den Postproduktionseffekten, von den Greenscreen-Sachen, von der Story, von der Idee, dass man jetzt anfängt, quasi Scoops von anderen Leuten zu fiktionalisieren, statt selber irgendwie Energie zu stecken in, keine Ahnung, irgendwelche interessanten Produktionen, sondern alles immer nur abbildet, was andere an richtiger Leistung gebracht haben. Das hat mich sehr enttäuscht, und ich habe das Gefühl, es ist sehr RTL-2-ig. Dann sehe ich irgendwie dann die Trailer von True Crime Berlin, wo irgendwie Steffen Halaschka hat es dann bei Stern TV auch nochmal breit getreten. Jetzt eine große Netflix-Serie von einer irgendwie ganz honorigen Produktionsfirma. Mhm. Und ich denke so, was ist denn da? Was ist denn ist mit meinem Netflix passiert?
Ist das, dass die so, vielleicht machen die ja bei Netflix Plus und Netflix, also dass die das so aufteilen wie RTL und RTL 2.
Ja, aber dann würde ich gerne, weil ich habe jetzt das Gefühl, ich habe das Gammel Netflix abonniert, und selbst wenn da ab und zu mal was
geil ist. Ich hätte das Gute gerne wieder.
Ja, genau. Ich weiß, das ist wahrscheinlich, irgendwann gibt's immer so einen Paradigmenwechsel, dann kommen die Aktionäre und sagen, ja, wäre schon schön, wenn ihr jetzt mehr Kohle macht und so. Hört mal auf mit diesen teuren Leuchtturmprojekten, verkünstelt euch noch nicht zu sehr, aber muss es dann gleich, also diese Greenscreen-Sachen da in diesem Scoop-Film, Alter, wo du siehst, natürlich haben die Never Ever im Buckingham Palace gedreht, das ist einfach ganz schlecht beleuchtet, das ist so, wirklich, das hätten wir früher...
Das ist mir bei einigen Produktionen aufgefallen.
Schlechte Greenscreen, dann lass es doch bleiben, warum müsst ihr das auch auserzählen? Warum müsst ihr dann allen erzählen, dass ihr wirklich im Buckingham Palace seid? Könnt ihr nicht einfach mit einer anderen Kadrierung so tun, als ob? Warum müsst ihr das dann zeigen und alle sehen, dass es schlecht ist und nicht funktioniert? Und dann ist diese ganze Story so blöd. Einfach so rattendoof. Also so super... Jetzt geht die ganze... So eine Sub-Plotline ist, dass eine Redakteurin ein alleinerziehend ist und die Mutter passt auf den Sohn auf, aber der Sohn ist verliebt, und dann am Ende kommt so ganz verschämt raus, das ist eine Liebe, ja, aber es ist nicht nur einfach eine Liebe, sondern am Ende wird auch noch mit reingeworfen, es ist eine interracial Love, und man denkt dann die ganze Zeit, was ist das, der produktive Gedanke da, was soll das? Es ist wirklich so ein bisschen Reste des frühen Netflixes noch. Also wir müssen Diversity abbilden, aber dann das neue Netflix.
Aber alles so halbherzig und auch noch nicht mal zu Ende gedacht. Ne?
Ja, also es wirkt so ein bisschen so, als gäbe es noch so 2, 3 alte Mitarbeiter von früher, die irgendwie die Stange halten bei Netflix und sagen, ich zieh das Ding hier durch, wie die Band auf der Titanic. Und ansonsten einfach so ein komplettes RTL2 Management da irgendwie, zumindest in Amerika oder wo immer das hergestellt wurde, eingezogen ist. Es ist wirklich, war wirklich ganz enttäuschend. Und ich habe mir dann aus Unfallgründen angeguckt und dachte so, Alter, das ist jetzt die Gillian Anderson, die ich für die andere Netflix-Serie so bewundert habe, weil sie so toll ist und so.
Ja, dann gucke ich mir das gar nicht erst an.
Nee, lohnt sich überhaupt nicht, und vor allem, wenn man beim Fernsehen...
Aber guck dir mal hier Crooks an, oder das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Ja. Das ist eine richtig gute, spannende deutsche Produktion. Ich will nämlich nicht nur alles schlecht machen, bevor ich nämlich jetzt nochmal ganz kurz was schlecht mache, bevor wir in die Pause gehen. Ich habe gestern so einen beschissenen Film gesehen. Roadhouse mit Jack Gyllenhaal. Weil ich habe den Original damals mit Patrick Swayze, das ist ein Film von 1988, den habe ich damals im Kino gesehen. Mhm. Und ich mochte Patrick Swayze wahnsinnig gerne. Ich finde es auch traurig, dass der so früh gestorben ist. Ich finde, es war irgendwie ein sympathischer, leicht melancholischer Typ. Ich fand sogar Dirty Dancing irgendwie schön. Und ich fand vor allem, einer meiner Lieblings-90er oder 80er, 90er Filme, glaube ich, ist Gefährliche Brandung, Point Blank, mit ihm und Keanu Reeves, wo sie diesen Surfer, diese Überfallbande, ich liebe diesen Film. Mhm. Wenn der läuft, na, dann kann ich nicht wegschalten, den will ich immer wieder sehen. Ich weiß nicht wieso, ich kann ihn mitsprechen. Auf alle Fälle finde ich Jack Gyllenhaal scheiße. Das ist mir aufgefallen. Das will ich mal ganz kurz sagen. Vorsicht. Ich finde den Typen scheiße als Schauspieler. Ich mag sein debiles Grinsen nicht. Und auch Taylor Swift hat gesungen, dass der stinkt. Also, he stinks. Hat sie gesungen? Ja, hat sie gesungen, er stinkt. Irgendwie sowas, glaube ich jedenfalls.
Gillian Anderson, Sex Education natürlich. Ich habe immer die ganze Zeit Love. Sex Education. 2019 bis 2023 bei Netflix. Es ist eine fantastische Serie. Ja. Und ich sehe gerade hier in ihrem Portfolio, sie hat quasi zur Hochzeit der Akte X, hat sie die The Vagina Monologues in London und Los Angeles auf die Theaterbühne gebracht. Was natürlich, also eine alte Referenz für die Älteren. Aber wenn in den 90ern nach so einem weltweiten Blockbuster wie Akte X dann auf die Theaterbühne geht und die Vagina-Monologe macht, der ist natürlich, einfach eine coole Frau.
Eine coole Sau,
wie man sagt. Eine coole Sau.
Ich finde die auch cool, ich mag die auch gerne. Ich guck dann Roadhouse, weil ich irgendwie gestern Abend was Leichtes sehen wollte. So stumpf. Post Malone spielt so ein Bare-Knuckle-Fight oder UFC-Fighter und boxt einen weg am Anfang. Dann kommt Jack Gyllenhaal rein. Derbe durchtrainiert. Der Film wurde nur gemacht, weil er die letzten 2 Jahre wahrscheinlich Sport gemacht hat und wirklich einen unglaublichen Body hat. Aber der sieht aus, als wenn der auf Valium die ganze Zeit ist. Das soll wohl irgendwie auch so sein Style. Und dann kommt Conor McGregor und spielt seinen Gegen. Und das ist alles brutal und auch alles irgendwie so völlig drüber, aber auch nicht witzig genug, dass man lachen muss. Dann ist es wieder sehr ernst. Dann werden da Leute bestialisch ermordet. Ich habe danach richtig Jack Gyllenhaal. Ich finde auch übrigens, um mal jetzt kurz hier abzurechnen mit Jack Gyllenhaal, Donnie Darko, den alle schon mal so, oh, Donnie Darko, so ein geiler Mystery-Film. Selbst der war schon scheiße. Selbst der erste Film, mit dem er bekannt wurde, war schon scheiße. Ganz ehrlich. Und jeder, der Donnie Darko gut findet, hat nie einen richtig geilen Mystery-Film von David Lynch, hat nie Blue Velvet oder irgendwas gesehen, was wirklich geil ist. Sorry. Okay, das ist hier alles Meinungspolitik wieder. Aber so sehe ich das. Und guckt euch die Roadhouse bitte nicht an. Ganz ehrlich. Müsst ihr nicht sehen. Jan,
Pack mal was auf die Fidi und Bumsi Playlist. Unsere Sendung ist gleich zu Ende. Es wirkt so ein bisschen so, wie wir sind wie so zwei geschüttelte Sektflaschen heute. Da gingen ganz schön die Korken raus bei uns.
Ja, viel durcheinander und auch viel. Ihr müsst auch wissen.
Lass uns das mal nicht erzählen. Lipsch.
Wie findest du die neue Beyoncé-Platte? Hast du schon gehört?
Ich finde es sehr gut.
Ich finde, das ist tatsächlich die erste Platte, wo mir auch ein paar Songs richtig gut
gefallen.
Nicht, dass ich sie jemals scheiße fand oder so, aber es war nie so meine Musik, aber die Platte ist richtig.
Eine richtig tolle Platte, eine richtig tolle Idee und ich finde es so geil, im Internet zu sehen, wie irgendwie Dolly Parton und Paul McCartney sagen, mega geil, Willie, mega geil. Und dann aber Leute sind, ja, aber die Jolene-Version von Beyoncé, das ist aber nicht so geil wie das Original, aber das Original sagt, Alter, Jolene, mega geil, super gemacht, Beyoncé. Und Paul McCartney sagt, wow, Blackbird, hat es jemand verstanden, endlich einen richtigen Kontext und gesetzt. Und
den packe ich jetzt auch auf
Blackbird von Beyoncé?
Blackbird, wo sie auch noch mit mehreren Künstlern singt. Ich finde das eine ganz...
Ach komm, dann nehme ich Jolene.
Okay, die beiden Songs sind jetzt für die Coverversion auf der Platte, sind auch eigene gute Songs drauf. Ich finde auch den ersten gut. Und es ist natürlich Quatsch, es ist natürlich keine Country-Platte, aber sie spielt mit Country-Anleihen und das ist natürlich klar, als schwarze Künstlerin sich dem letzten Weißen, das ist natürlich auch ein geiles Statement, dass alles, weil Blues und all das hat Country erfunden, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, woher die ganze Musik kommt, das so ein bisschen als Statement zu sehen, aber auch das zusammenzubringen, weiße, schwarze Künstler und sich nicht mehr diesem ganzen, also das alles so, es ist einfach ein cooles Statement, es ist eine gute Platte geworden, die man gut hören kann. Blackbird und was hast du nochmal, Jolene,
packen auf die Liste.
Ich möchte gerne ganz kurz ein Lied auf die Liste packen und zwar der Amy Winehouse-Film kommt raus und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass wir keinen Amy Winehouse-Song auf unserer Liste haben und ich würde jetzt einfach den großen Klassiker Back to Black und Some Unholy War, den mochte ich auch immer gerne von ihrer zweiten Platte. Ich weiß nicht, ob der Film gut ist, ich weiß nur, dass ich damals, als ich sie in der großen Freiheit zu ihrer ersten Platte Frank gesehen habe, einfach nicht die Augen von ihr als Sängerin reden wird, das wirklich als Künstlerin lassen konnte und dachte, wer ist diese Person, was ist das, die wird der größte Star der Welt, ist sie leider nicht geworden. Und
sie war eine Zeit lang, war sie super.
Ja, super. Ich meine damit, die wäre jetzt eigentlich, die war damals 27, als sie gestorben ist, und die wäre jetzt irgendwie Mitte, Ende, weil wie alt wäre die jetzt, 40 vielleicht oder so, die müsste jetzt eigentlich das, was Adele macht, und so meiner Meinung nach, die hatte ein unglaubliches Talent, eine Ausstrahlung, facettenreich, ich mochte den Style, den sie gefahren hat. Rest in Peace, nochmal Amy Winehouse. Ich weiß nicht, wie der Film ist, aber die beiden Songs packe ich auch noch.
Ich nehme von Amy Winehouse den Song Valerie gemeinsam mit Mark Ronson. Auch hat sie den gemacht? Den Mark Ronson, der zuletzt mit Ryan Gosling bei der Oscarverleihung auf der Bühne stand und da Gitarre gespielt hat. Für, ich glaube, er hat sogar diesen I'm Just Ken Song gemacht mit Ryan Gosling, Mark Ronson. Und dann möchte ich noch, weil das habe ich völlig vergessen, als ich Anfang des Jahres in New York City war, habe ich an einem Abend ein Musical gesehen, über das ich noch gar nicht gesprochen habe, weil es musikalisch nicht so interessant ist, vielleicht ein bisschen ein historisches Musical, eine Wiederneuauflage eines Stephen Sondheim-Stückes, was eher so mittelmäßig erfolgreich war, nämlich Merrily We Roll Along. Und der Hauptcast besteht aus drei absoluten Superstars, davon sind zwei so eher Musical-Stars, Lindsay Mendez spielt die weibliche Hauptrolle, hat schon Tony Award gewonnen, Jonathan Groff, der König aus Hamilton, spielt den Franklin Shepard, also die Main Character, aber dann spielt auch Harry Potter Daniel Radcliffe mit. Und ich habe das gesehen, ich saß, hatte eine ganz tolle Karte in Reihe 3 und habe ihn mir aus nächster Nähe angeguckt und habe dann, erst war ich total skeptisch, weil ich wusste genau, das wird ein Theaterabend, wo 80% der Leute kommen, weil sie Harry Potter mal live sehen wollen. Und ich fand es total geil, wie er sich dieser Harry Potter Erwartung verweigert, Theater macht und zwar ein Stück macht von Stephen Sondheim, was nur deswegen so gut läuft am Broadway, weil Daniel Radcliffe mitspielt und nicht, weil das aus sich heraus eine krasse Nummer war. Das war immer ein kleines Kammerstück eigentlich. Es geht dramaturgisch nur um, nur in Anführungsstrichen, über die Freundschaft von drei Leuten, die sich im Studium kennengelernt haben und die auseinander growen, also die in verschiedene Richtungen gehen und sich streiten und so. Also gar nicht eine große Story wie irgendwie West Side Story oder Phantom der Oper. Ist eher ein Theaterstück mit auch eher sperrigen Songs. Und dann singt aber Daniel Radcliffe, singt einfach. Also Harry Potter,
der singt gut, ne?
Der singt gut, er spielt fantastisch. Alleine.
Ich habe den Weird Al Jankovic. Er spielt ja Weird Al Jankovic. Weißt du, wer das ist?
Ja, ja, klar.
Du den noch den? Und im Biopic spielt er Weird Al Jankovic. Und er spielt das richtig gut. Ich finde ihn cool, weil der auch nach diesem Riesenerfolg als junger Mensch schon nochmal runtergrounden musste und sich seine Kunst jetzt gerade sucht und Sachen sucht, die ihn herausfordern. Ich finde ihn richtig gut.
Ja, und das fand ich, also auch im Nachgang, erstmal war das ein unglaubliches Theaterstück. Also das war wirklich selten so eine tolle Produktion gesehen. Das war wirklich hervorragend. Und auch deswegen nur ausverkauft, weil eben Daniel Radcliffe die zweite männliche Hauptrolle spielt und das wirklich toll gemacht hat. Und ich möchte gerne aus diesem Song, aus diesem Musical von Stephen Sondheim, gibt es eine Aufnahme, in der singt Daniel Radcliffe, also Harry Potter, mit Lindsay Mendez und Jonathan Groff, den Song Opening Doors. Und wer sich weiter interessiert für das mache ich vielleicht nächstes Mal, für das Lebenswerk von Stephen Sondheim, der ja auch so ein bisschen mit diesem Stück seine Karriere irgendwie biografisch festgehalten hat. Das ist wirklich auch eine interessante Biografie, ein toller Künstler, ein toller Typ, der irgendwie immer am Broadway geblieben ist und dann eher dann doch lieber die komplexe Komposition gemacht hat und nicht das große Filmgeschäft gesucht hat. Das vielleicht ein anderen Mal. So mein kleines Rabbit Hole, Stephen Sondheim.
Gibt's noch mal ein kleines Special. Ich bin mega sauer auf dich. Ich wollte das Oliversum Festival machen. Was sehe ich da, dass Böhmi-Wall kommt? Was habe ich da gerade geschickt bekommen? Gerade habe ich während hier, klick mal drauf.
Erleben Sie das Böhmi-Wall, das neue Festival der böhmischen Blasmusik in Westfalen. Ja, das ist eine kleine Geschichte.
Aber bist du da der Schirmherr oder aus dem Böhmi-Wall?
Wieso, was hast du denn dagegen?
Ey, ganz ehrlich, das ist doch gar... Oh Gott,
Olli, hallo. Pass mal auf.
Oh Gott, das ist jetzt Scheiße. Folgendes. Scheiße, da bin ich nicht drauf vorbereitet, Klaus.
Ich habe das Gefühl, dass Jan live ein bisschen mehr Gas geben muss. Ich habe ein bisschen an Strippen gezogen. Ich habe ein kleines bisschen meine Kontakte spielen lassen. Und jetzt habe ich mit einem alten Schulfreund, der jetzt Landrat ist, im Kreis Westfalen, dieses Blasmusikfestival auf die Beine gestellt. Und ich habe dafür, die Namensrechte von Jan Böhmermann missbraucht, in Anführungsstrichen, ist ja für einen guten Zweck für böhmische Blasmusik.
Wird er genauso gefickt wie der Imker?
Der Böhmi wird gefickt wie der Imker, Alter. Was? Den lasse ich schön vorlaufen da mit seiner Bienenscheiße. Kann er sich das voll reklamieren.
Da hat er sich selber wieder...
An seiner Persönlichkeit, die gehören eh mir alle. Die Rechte an der Persönlichkeit. Wenn man keine Persönlichkeit hat, sag ich immer, haben wir auch keine Persönlichkeitsrechte, Böhmermann.
Richtig. Und sag mal, stimmt es, dass du beim, was du bei dem Gericht auf der Seite des Imkers dann antreten wirst?
Was heißt auf der Seite des Imkers? Ich stech die ganzen Informationen durch. Ne? Also alleine, weißt du, ich habe gesagt, Jan, pass mal auf, dass der Typ hier dein Bild missbraucht. Das geht doch nicht. Dann verkauft er hier sein scheiß Honig für 80 Euro oder. Das geht doch nicht. Und Jan dann so, ja stimmt, wo kannst du da nicht was machen? Wie er dann immer so ist, er hört nicht hin, richtig.
Du spielst sie aus gegeneinander, ne?
Weißt du, das ist die große Kunst des Managements im Mediengeschäft. Karrieren von Leuten zerstören, während man mit den Karrieren von Leuten Geld macht. Und irgendwann schmeißt du die weg wie eine ausgelutschte Durstlöscherdose. Weißt du, wie so ein Durstlöscher-Zitrone.
Aber dann kann der Böhmig echt froh sein, dass er einen guten Freund wie mich hat, der ab und zu aufpasst.
Naja, guter Freund, guter Freund. Wo warst du denn am Montag die Hälfte des Tages, guter Freund?
Ich war krank.
Hat er alleine gemacht da, hab ich auch gedacht. Ich weiß. Guck mal, da geschieht ihm recht, den Böhmermann. Du sollst mal schön allein bei FM4 rumsitzen, der Kleine.
Ja, und dann weißt du was, und dann kam ich da an, hab dann gerade mir wirklich meine Kraft gebündelt für Stermann und Grissemann und hab gedacht, als dann die Forscherin, die der kam ja noch in eine Gästin dazu.
Die Schimpfwortfrau.
Die Schimpfwortfrau, dass ich nicht mehr im Bild bin und hab dann vergessen, dass die wohl doch nicht, weil da war so eine Kamera, wo man immer sehen konnte, was gefilmt wurde, und ich war nie zu sehen, da hab ich gedacht, ich kann jetzt ruhig kurz, weil mir ging es nicht gut. Und dann war ich doch zu sehen, leider, Claudia. Jetzt denken viele, ich bin ignoranter Penner. Du findest das wieder witzig, ne, Klaus?
Ich finde das witzig. Also das Böhmiwahl.de, das hat was mit Jan Böhmermann zu tun. Er darf davon nichts erfahren, ansonsten kommt er wieder mit seinen scheiß Anwälten. Ansonsten kann ich auch nur empfehlen, einfach auch zur Böhmermann-Tour mit dem Rundfunk-Tanzorchester. Das ist schon okay, weil da stecke ich 50-50 mit drin. Also ich bin das Manager von Lorenz Rode vom Rundfunk-Tanzorchester, der gibt mir 50% von seinen Tantienen ab und Böhmermann halt 85%. Und das wäre das nächste, wo man den dann sehen kann. Dann nächstes Jahr ist das wieder Ehrenfeld Eisenhardt, weiß ich nicht, wie das heißt, oder Eisenbart. Eisenfeld Anal. Anal, Anal, denke ich. Wegen Arschloch denke ich an Anal. Ja. Naja. Ich muss wieder. Klaus.
Dein Manager war gerade. Entschuldigung, Klaus statt Klaus genannt.
Nee, war wirklich? Wie geht's eigentlich, Klaus und Joko? Hast du Kontakt noch?
Schlechten Menschen geht's immer gut. Ich mach kurz mal Pause, du auf. Wir sind
ich würde sagen, was wir machen? Wir machen einfach Schluss. Warum willst du jetzt Pause machen? Bist du bescheuert?
Wir können nicht Pause machen, weil ich habe noch ein kurzes Thema.
Ach so, echt?
Ich habe noch mal. Ja, es ist okay für dich. Wie lange quatschen wir denn schon?
2 Stunden.
Nee, meinst du heute ohne Pause einfach jetzt durchmachen? Nee, komm,
wir machen eine kleine Pause. Ich will immer zum Runterkommen eine Cola trinken. Und dann, was hast du denn noch für ein Thema? Kannst du schon verraten? Nee, mach mich mal neugierig. Halt mich mal bei der Stange, dann komme ich vielleicht wieder nach der Pause.
Es geht um Krankheiten und was alles geht. Es ist ein Thema, was dich interessiert. Bis gleich.
Bis gleich bei Fest und Flauschig. Heute am Sonntag, den 14. April 2024. Bis gleich.
Es ist eine dieser Sendungen, Leute.
Bis gleich.
Meine Philosophie ist, den ordnungsmäßigen Zustand, den erreichen wir nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob es wünschenswert ist, den ordnungsgemäßen Zustand zu erreichen. Also die einzige Aufgabe der Polizei kann eigentlich nur darin bestehen, dass man das reibungslose Zusammenleben der Menschen garantiert. Aber garantiert ist zu übertrieben. Versucht zu regeln und zu garantieren. Ja. Nur ein Versuch, das klingt ja nicht immer.
So ist das. Das ist auch unsere Aufgabe. Sehen wir zumindest ein bisschen. Sehen wir zumindest ein bisschen so.
Es ist Scatman Joe und Olli Schulz. Scatman Joe. Und Olli Schulz. Wir sind immer noch. Der große grüne Riese. Wir sind der Fest und Flauschig Podcast. Wir begrüßen euch nochmal zum kleinen Nachschlag. Wir haben echt lange gerade gequatscht.
Ja.
Richtig in Quassellaune gewesen, Jan. Obwohl du auch Unmenschliches leistest. Du hast so viel zu tun nebenbei noch, neben diesem Podcast. Was war das Thema am Freitag in deiner Sendung?
Das Thema war Brücken. Wir haben eine Sendung über Brücken gemacht und angefangen mit einer kleinen Joy Fleming Referenz. Ein Lied kann eine Brücke sein, natürlich. Die große Mannheimer Rockröhre, muss man mal sagen, die das für Hamburg, für Mannheim getan hat, was Jesus für Hamburg getan hat, Mannheim auf die Karte gepackt.
Absolut. Ich mochte die wirklich gerne. Dass die gestorben ist, ist ein Schock für mich.
Ja, das haben wir gemacht. Es war also eher eine Infrastruktursendung, die haben wir schon lange geplant. Und ich war wirklich geschockt, dass unsere Brücken alle im Arsch sind. Es ist alles. Und am allerbesten hat mir gefallen in der Sendung, die Verknüpfung zwischen Boomern und ihren Brücken, weil die Brücken, die in deutschen an deutschen Autobahnen sind, denen ist das gleiche Schicksal zuteil wie den Boomern. Sie haben jahrelang gebuggelt für Deutschland, sie haben jeden Tag abgeliefert, klaglos, ja. Und irgendwann hat man mal drauf geguckt und hat gemerkt, fuck, Alter, sind die kaputt? Das geht ja gar nicht, unbrauchbar, jetzt müssen sie langsam mal weg, aber es geht halt nicht so schnell. Also war ganz interessant, eine ganz interessante Sendung. Mal so eine, mal so
wusstest aus der du, dass Hamburg, Hamburg mehr Brücken hat als Venedig?
Ja, das ist ich. Wusstest du, dass Venedig mehr Brücken hat als Bremen zum Beispiel? Nicht so viel.
Ist nicht so viel. Das ist doch auch eine der ersten Sachen, die man als Hamburger lernt. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig.
Dabei hat Hamburg das doch gar nicht nötig, sich mit solchen komischen Vergleichen.
Wir haben wenn wir so einen spitzen Fußballverein haben wie den FC St. Pauli, der jetzt in die erste Liga aufsteigt, dann müssen wir eigentlich ich uns keine Sorgen mehr um irgendwas.
Ey, kurz nochmal eben, weil das so ein bisschen untergegangen ist. Wir haben, als du deinen kleinen Wutanfall hattest, hatte ich einen parallelen Wutanfall, der einen ähnlichen Grund hatte, aber in eine andere Richtung ging. Mein kleiner Wutanfall bezog sich darauf, dass mich das total abgefickt hat. Wie, man kann zur Antilopen-Gang stehen, wie man möchte. Man kann sagen, ist eine uncoole Band. Man kann es irgendwie zu didaktisch finden oder irgendwie zu pädagogisch finden oder irgendwie wie die Ärzte jetzt mit so einem Auftrag. Kann man alles finden. Aber dann da irgendwie so in so ein Gejammer auszubrechen, wenn man mal lyrisch von einer Band eine andere Haltung als die eigene präsentiert bekommt und eventuell auch mal so Dinge hinterfragt werden in einem Song, wie die dann du eben angesprochen hast, also diese komische No Thank You App oder diese, da ging es ja um diese eine Mitarbeiterin vom SWR, die ihren Job verloren hat, weil sie relativ offen dann doch dieses antisemitische Produkt promotet hat und da nicht mehr so richtig fein unterschieden wurde. Was ist denn jetzt ja im Grunde genommen staatliches Handeln der rechtsradikalen israelischen
die
Regierung?
Die wirft aber den rechten Trollen vor, dass die jetzt sie geoutcalled haben. Es ist alles ein Irrsinn. Ich finde den Text von der Antilopen-Gang sehr gut. Ich finde, das ist ein richtig guter Song und ein richtig guter Text und trifft halt, wie gesagt, ist mutig genug, auch mal wirklich dahin zu treten, wo es dann irgendwie Leute, die sich auch sehr selbstgefällig in ihrer eigenen Szene, sag ich mal, urteilen und gar nicht mehr merken, dass da auch, das ist nun mal so, Alter, du, das kann dir in deiner eigenen Szene passieren, dass auf einmal Leute antisemitisch werden oder sonst was und alle halten die Fresse, weil wir sind ja schon so lange Kumpels oder sonst was oder ähnliches. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Text. Musikalisch bin ich auch nicht immer Fan von der Antilopen-Gang. Bin ich ganz mal ehrlich.
Naja.
Aber ich fand den Song wichtig. Ich bin einfach abgöttischer Fan gewesen von dieser Danger Dan-Platte, die wirklich ja fantastisch war, wo er wirklich echt so ein neue deutsche, so eine musikalische Tür geöffnet hat. Großartig. Aber ich finde das einen ganz guten Song und ich finde es auch gut, dass es die Leute trifft und es ist trotzdem auch das große Dilemma wirklich der linken Szene. Deswegen ist mir das auch durch diesen Podcast und so heute mal auch gekommen, dieses sich gegenseitig, wo man doch wirklich gerade in einem, wenn man das Weltklima sich anguckt, doch zusammentun sollte und sich mal kurz den Kopf waschen sollte, gegenseitig auch, um zu sehen, wofür stehen wir. Ist es nicht wichtig, wo auch immer mehr Rechte anfangen, irgendwie in Social-Media-Bereichen oder sonst was, irgendwas zu machen, was ganz viele junge Leute anspricht, dass man sich aufhört, die Köpfe einzuklopfen, um mal wirklich darüber zu diskutieren, was ist Antisemitismus und was für vielleicht wirklich besprechenswert ist und ähnliche Sachen. Wichtig. Guter Song.
Ja, ich und das bedeutet
auch immer noch, ich weiß, wo wir gerade dabei sind, ich habe es mir nicht angucken können, Mario Vogt und Björn Höcke, dieses Fernsehen. Ich möchte das einfach mir nicht reinziehen. Ich hatte natürlich die große Befürchtung, es gibt unterschiedliche Berichterstattungen. In der Zeit habe ich darüber gelesen, dass Mario Vogt gut abgeschnitten hat.
Allein jedes Wort darüber.
Ich mach's ganz kurz, ich möchte es ganz kurz auch nur machen, aber ich würde sagen, ich kann es mir einfach nicht angucken, weil ich immer noch der Meinung bin, der Typ ist offen rechtsradikal und Nazi und mit dem machst du einfach kein Gespräch in der Öffentlichkeit. Da bleibe ich bei dieser vielleicht bornierten Haltung dann auch. Aber ich glaube nicht, dass das für beide Seiten was gebracht hat. Ich keine Ahnung, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, wenn ich das irgendwie mir nachts vorm Schlafengehen angucke.
Genau, die einzige produktive Art, mit Nazis zu diskutieren und in Debatte zu treten, das hat die Geschichte bewiesen, ist großflächiger militärischer Einsatz gewesen. Das hat am Ende funktioniert und da haben sie dann eingesehen, war eine schlechte Idee, aber alles andere funktioniert leider nicht. Soweit abgehakt. Und nochmal einmal ganz kurz zurück, weil das dieser Rausschmiss dieser SWR-Mitarbeiterin am Ende auch wieder ein altes Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks berührt, dass man so intern aufgeweicht ist und so Angst erfüllt und defensiv von all den Debatten um die Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in so einer pluralistischen Anstalt, also zur Meinungsfindung wichtig sind und die so einen Laden stabilisieren, weil sie eine eigene Haltung haben, weil sie in der Lage sind, ihre eigene Haltung auch Hierarchen gegenüber zu vertreten, wenn die alle irgendwann keinen Bock mehr haben, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten, dann bist du angewiesen auf so Middle-Management, was einfach schlecht in der Entscheidungsfindung ist und was sich dann genauso peinlich irgendwie nach 2 Tagen überlegen mit so einem defensiven Pressemitteilungsschreiben von Mitarbeitern distanzieren müssen, die man aber in the first place gar nicht hätte einstellen dürfen oder müssen oder sollen. Und wenn es jemand gegeben hätte im SWR, der vielleicht mal mit ein bisschen Selbstbewusstsein da auch personalpolitisch draufzuschauen und mal zu gucken, ob man eventuell im Urteil so richtig war als Anstalt, wäre das alles nicht passiert. Und ich würde das auch nicht erwähnen, wenn das nicht ein häufig wiederkehrendes Problem von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Anstalten ist in letzter Zeit, da gerne mal schnell Leute einzustellen, wo man nicht so ganz sicher ist, ob das eine gute Idee ist, wird dann aber gemacht für den schnellen Effekt und am Ende ist man dann doch ein bisschen enttäuscht davon, dass die Person vielleicht dann doch nicht so das abgeliefert hat, was man so als Anstalt zu Recht erwarten kann. Unter anderem keine pauschalen Boykottaufrufe gegen Firmen, die irgendwie assoziiert sind mit der Religion des Judentums. Das muss man mal genau so sagen und nicht irgendwie Israel-affiliated. Darum geht's nämlich am Ende.
Meine und man kann jetzt schon weitersehen, wenn Leute das hören, die nicht unserer Meinung sind, dass wir den Genozid unterstützen von Israel. Ich finde, Krieg ist eine grauenhafte Sache auf jeder Seite. Jeder Krieg, es sterben
unfassbar viele Menschen. Und keine Menschen. Hilfsgüter reinlassen in den Gazastreifen.
Und natürlich habe ich da auch eine differenzierte Meinung zu diesem ganzen Krieg. Ja, das ist es ist eine Sache, das begleitet mich seit meiner Jugend, der Gazastreifen. Es ist ein unlösbares Problem. So scheint es ja wirklich. Es wird mir wir haben das erste Mal 1990 in der Schule darüber diskutiert. Da hat die 11. oder 12. Klasse auch welche mit Palästinenser und unser Lehrer, so ich weiß es noch, Herr Barfuß hat mit denen damals, also es gab eine große Diskussion in der Aula in der Schule, nämlich wie weit das ist ein Thema, ist 30, das ist seit Ewigkeiten, seit dieser Krieg, seit 75 Jahren oder seit wann das herrscht am Gazastreifen, ist das ein scheinbar grausamer Krieg auf beiden Seiten, der zu unfassbar vielen unschuldigen Opfern führt. Und das ist doch ganz klar, dass man da nicht auf irgendeiner Seite ist. Ich habe es neulich schon mal gesagt, Krieg ist kein Fußballspiel, wo du auf der oder der Seite bist. Du, es sterben unschuldige Kinder also und Menschen.
Beim Ukraine-Konflikt, muss ich schon mal sagen, habe ich schon einen deutlichen Favoriten. Ne? Also
wenn du das sagst, so ja, aber trotzdem tun mir russische jugendliche Menschen, die in den Krieg eingezogen werden, gezwungen, leid, dass sie kämpfen müssen und sterben müssen. Das ist, dass du da eine Empathie für hast,
weißt du, natürlich hat man dafür eine Empathie überhaupt, dass das quasi eine Verlängerung ist von Politik von älteren Leuten, die selber nicht in den Krieg ziehen, geschenkt. Aber im Gazastreifen natürlich ist das, dass Israel Overkill betreibt und dass die humanitäre Lage eine Katastrophe ist, dass es an einigen Orten kein fließendes Wasser gibt, dass zehntausende Menschen hungern in dem Gazastreifen, an den Grenzen, an den Grenzen auf der Flucht sind, keine Unterkünfte mehr haben. Das ist eine absolute humanitäre Katastrophe. Das
ist eine grauenhafte Situation.
Naja, und auch darauf zu überlegen, dass es Konsequenzen geben muss, also zum Beispiel wirklich das Einstellen von Waffenlieferungen, ist eine Sache, die man seriös diskutieren muss, wenn das nicht aufhört und wenn Israel nicht politisch einlenkt. Aber dann so eine Nummer machen mit irgendwie
ich gehe mit der App im Supermarkt und sag euch mal, was israelische Produkte sind, die kauft ihr nicht mehr und ich bin Journalistin, Alter. Wirklich, und das Schlimme ist, das ist kein, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das Schlimme ist, dass es kein mehr Entgegenkommen gibt, weil jeder hat seine Bubble, hat seine Unterstützung, ich bin stolz auf dich, dass du diesen Weg gehst, anstatt etwas größer zu denken und zu denken, Alter, wir stehen hier gerade bei 2 Kriegen irgendwie und schauen uns das als Zeuge an und urteilen darüber.
Genau, und du kannst, nicht besser dadurch. Du kannst die humanitäre Lage im Gazastreifen und auch die übermäßige Gewaltanwendung der israelischen rechtsradikalen Regierung kritisieren und gleichzeitig kritisch und selbstkritisch kritisch reflektieren, dass, ich sag mal, das Bedrohungsgefühl der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden, und das ist das, was die Antilopengang artikuliert hat, hauptsächlich meiner Meinung nach in dem Song, der steigende Antisemitismus, wo erstmal nicht artikuliert wird, aus welcher Seite, aus welcher Richtung der kommt, etwas, was losgelöst ist von dem Vorgehen der israelischen Regierung, kann man natürlich selbst in dieser Situation und muss man ansprechen und kritisieren, zumal in Deutschland. So. Ah, die Gleichzeitigkeit von Dingen und
es ist nicht leicht, gerade auch für viele Leute da draußen und für viele Populisten und für viele Leute, die voller Wut und blind auch irgendwie ihre Meinung ins Internet tun. Ich komme zum letzten Thema meinerseits. Ich wollte es heute unbedingt, es wird mal wieder Zeit für einen Buchtipp. Habe ich lange nicht mehr gegeben. Ich habe das Buch, glaube ich, auf Tour zugesteckt bekommen oder hat es mir einer geschickt. Sie hat mir einen Brief dazu geschrieben und ich kann ihren Namen nicht lesen. Es ist eigentlich für uns beide und sie heißt
Suni oder Sunny. Annie
heißt sie. Annie aus Mannheim. Okay, mehr. Und sie hat uns beide auch diesen Brief geschrieben, steht lieber Jan und lieber Olli drauf. Und es ist dieses Buch hier von E.M. Forster.
E.M. Forster, die Maschine heißt, steht still.
Ja, es ist 1909 kannst du mal siehst du den Rückentext?
Ja, die Erzählung, die Maschine steht still, 1909 veröffentlicht, also Jahrzehnte bevor es Computer gibt, ist wahrscheinlich die früheste und wahrscheinlich auch noch heute treffendste Beschreibung des Internets. Wie E.M. Forster das gemacht hat, bleibt ein Geheimnis.
Aha. Es bleibt wirklich ein Geheimnis. Das Buch ist sehr dünn, ist gerade im Hoffmann und Campe Verlag, vielleicht schon vor längerer Zeit nochmal rausgekommen, ist eine Wiederentdeckung. Total gut. Siehst du an einem oder zwei Abenden, für Leute, die jetzt mal wieder mit dem Lesen anfangen wollen, holt euch die Maschine steht still von 1909 von E.M. Forster. Ich finde es wirklich eine Dystopie, die dargestellt wird, die unserer nicht ganz unähnlich ist. Eine wirklich beeindruckende Leistung.
Also ich glaube, das wird mit Sibylle Bergs Büchern auch passieren. In 100 Jahren werden Leute sagen, hast du das gelesen, Grime von Sibylle Berg? Ist ja unglaublich, wie die das gewusst hat alles. Zu einer Zeit, als es noch keiner wissen konnte. Hundertprozentig wird das passieren.
Ach so, jetzt habe ich es gerade, oh scheiße, ich habe an Susanne Wündisch ausgeschickt. Das sollte nur an dich gehen. Ich muss,
jetzt denkt schon Susanne wieder, dass du irgendwas von ihr irgendwie darüber hin, über die...
Nee, jetzt kommt das letzte... Wir müssen auch, nachdem wir heute so schwierig waren, Jan, es ist aus der Rubrik, was es nicht alles gibt.
Ja, und ein Phänomen, ich kann das gerne mal vortragen, aber was im weitesten Sinne
auch so ein bisschen... Es passt auch ein bisschen in Trödeltime.
Es passt auch ein bisschen in das Prinzip unseres Podcasts, weil letztlich machen wir intellektuell nichts anderes.
Ja, wir machen... Aber man muss ganz kurz sagen, Leute, ich sag's mal, geht mal alle auf Wikipedia und googelt mal alle Stuhltransplantationen. Hätte ich nicht gedacht, dass es gibt. Würdest du mir bitte die Ehre erweisen, nur den ersten Blog zu lesen, damit alle Leute wissen, worum es hier geht.
Ich mach schon mal die Musik an im Hintergrund, weil es werden alle abschalten, weil dies wird unangenehm.
Ach komm, nein, viele finden sowas auch interessant.
Ja, okay. Eine Stuhltransplantation oder fäkale Mikrobiota-Transplantation, auch fäkaler Mikrobiom-Transfer, fäkale Bakteriotherapie oder Fäkaltransplantation, ist die Übertragung von Stuhl eines gesunden Spenders in den Darm einer erkrankten Person mittels...
Ich lache nicht über die Krankheit, sondern über die Information. Ich lache nicht darüber, weil es gibt vielleicht einen Hörer oder eine Hörerin, die hat das. Und Triggerwarnung, wenn du Stuhltransplantation hast,
bitte jetzt nicht.
Jetzt nehmen wir zu und jetzt ausschalten, bitte, okay?
Die Übertragung. Also. Sie haben eine Edamame-Bohne verschluckt. Sag mal, die Übertragung der Darmflora von einer auf eine andere Person aus therapeutischen Gründen wird in der gängigen Literatur mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet. Das ist ja egal. Also, wie wird es gemacht, dass wir jetzt wissen? Anwendungsgebiete. Durchführung. Der Stuhl eines gesunden Spenders wird in der ursprünglichen Anwendung mit physiologischer Kochsalzlösung vermischt. Shake it up. Und die Mischung wird grob gefiltert. Die so entstandene Suspension wird durch einen Einlauf oder während einer Koloskopie in den Dickdarm der Patienten eingebracht. Durch eine Duodenalsonde in den Zwölffingerdarm gespritzt oder als bidirektionaler Stuhltransfer bidirektional in einer Sitzung in den Dickdarm und in den oberen
Dünndarm eingebracht. Mittlerweile werden zunehmend Kapseln hergestellt.
Mega ekelhaft.
Dazu erfolgt zunächst ein umfangreiches Screening der Spender. Für das amerikanische FDA 2018 ein Protokoll publiziert hat. Der Stuhl wird dann verflüssigt, gereinigt, gemischt, aufkonzentriert und in Kochsalzlösung mit 40%
Glycerin. Es ist wieder eine dieser Sachen, wo man dann
diese Lösung wird zu säureresistenten Kapseln mit einer doppelten Hydroprolymerase Polymethylcellulose Schicht verarbeitet, die bei minus 90 Grad bis zu 9 Monate gelagert ist
mega,
werden.
Mega schlecht gerade, was also hier mitten in so eine
die Verkapselung der fäkalen Mikroben ist inzwischen das Vorgehen der Wahl. Klinische Studien, Risiken. Es ist auf alle Fälle eine Sache, die selten vorkommt.
Man kann aber sterben. Also es wird im Grunde genommen, man kriegt quasi die Kacke von anderen Leuten in den Darm reingespritzt.
Und es wird ganz selten gemacht, weil es ist auch ein Risikoding. Und für alle, ich möchte mich auch nicht darüber...
Lass mich mal kurz innehalten und mal kurz reflektieren, wie musst du als Arzt oder als Ärztin drauf sein, um diese Idee zu haben? What's going on, Alter? Sitzt du dann da im Pausenraum und ey Leute, pass mal auf, folgende Idee. Wir nehmen die Scheiße von einem und tun die beim anderen rein. Nee, hör auf, Mann. Doch, aber was machen wir? Ja, was bringt das denn? Egal. Für einen Podcast. Dann brauchst
du erstmal einen Spenderkacker brauchst du.
Also ich möchte mal fest und flauschig vorkommen. Am Ende der Sendung.
Die Frage ist, ich bräuchte eine Spenderkapsel, ne? Würdest du das machen?
Nein,
du müsstest ja nur eine Kapsel kacken und ich würde die im Po kriegen. Das ist ja nicht so, dass ich dann... Würdest du mehr in mich retten?
Nein, würde ich nicht.
Könnte ich das... Wenn es
um Leben und Tod ginge, vielleicht, aber lass uns das mal nicht hypothetisch durchkauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das ist nicht... Da möchte ich jetzt nicht drüber nachdenken. Das macht noch eine Ebene auf, die noch auch unappetitlich ist. Ich möchte apropos das
Ebene.
Nicht.
Wir haben wieder verschiedene Ebenen, finde ich, angesprochen heute in unserem Podcast. Und das ist wichtig, dass ihr hier auch alles bekommt, was ihr braucht für die nächste Woche. Und
Böhmermann und Schulz stützen unreflektiert die israelische Terrorherrschaft. Sind sie Freunde von Völkermord?
Genau, das ist alles so geil. Das ist nämlich das Schlimme ist ja, man weiß ja alles, weil wie Leute reagieren, man weiß das ganze Spiel. Das Spiel ist so alt wie die Scheiße in den Kapseln, die bei minus 90 Grad in irgendwelchen Kühlschränken rumstehen und warten, dass sie benutzt werden.
Ja, liebe Leute. Aber so ist es.
Wie heißt denn die Sendung heute?
Sie heißt heute Spoiler-Alarm. Ich hab's aufgeschrieben. Die Sendung heißt Spoiler-Alarm Trigger Alert. Das ist der Titel der Sendung und es passt eigentlich ganz gut, weil es heute wirklich für alle was dabei, beziehungsweise für niemanden was dabei. Für jeden was dabei, was er scheiße findet. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nach dem großen Erfolg der lyrischen Abschließerei der Sendung letzte Woche, heute wieder mit Lyrik rauszugehen. Ich schaffe es leider nicht, möchte aber trotzdem noch einfach mein Lieblings-Karl-Valentin-Zitat einmal einbringen, weil es sehr schön passt und seit ich das gelesen habe, verwende ich das mindestens einmal am Tag. Jede Sache hat drei Seiten, eine gute, eine schlechte und eine komische. Und da kann man nichts mit falsch machen, wenn man so durch die Welt läuft. Und ich empfehle allen, wer Lust hat, sein Leben, was ist das? Ach, die Bjarne, das Bjarne Mädel Kleeblatt.
Genau, ganz liebe Grüße einfach mal, habe ich gerade hier gefunden.
Oh, das war süß. Ja. Ich hoffe, es war für euch was dabei in der Sendung. Wenn nichts für euch dabei war, dann müsst ihr woanders reinschalten, das ist kein Problem. Wenn es euch an Stellen aufgeregt hat, weil wir wieder zu dumm waren, zu kurzfristig oder das nicht so super krass durchdacht und komplex sehen wie ihr, dann ist das so. So be it. Und alles Weitere klären wir dann am Mittwoch bei Boomer Cringe. Habt einen schönen Sonntag. Jetzt wieder rauf auf den Stepper. Und macht mal euren Stuhl gesund, weil dann seid ihr eventuell eines Tages Lebensretter bei einer großen Stuhltransplantation.
Warum so einfach kann das gehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.